Friedhof Schmidt, wenn ich von mir aus gesehen links anfange, von den Grünen ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Bochumer Abgeordneter der Grünen und außenpolitischer Sprecher, oder wie nennt ihr das?
Ich bin einfach Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
Gut. Und bis die zweite Legislaturperiode im Bundestag.
Nein, die erste.
Erste.
Europaparlament.
Europaparlament, vorher Geschäftsführer und davor hier in Bochum, Südostasien, Infozentrum. Und das ist das Besondere für mich heute auch, dass ich hier alle auf dem Podium duze und seit 100 Jahren kenne. Sevim habe ich kennengelernt vor kurzem, als du noch in der Landesschülervertretung warst. Und du bist aber in der zweiten Legislaturperiode im Bundestag, bist dort für internationale Politik zuständig und für Migrationsfragen und auch Bochumer Abgeordnete. Und Serdar ist SPD-Landtagsabgeordneter. Wir hatten natürlich, weil sich das so gehörte, erst die beiden Bochumer Bundestagsabgeordneten gefragt. Der eine ist in Brüssel, der andere heute in Berlin. Und die haben aber beide gesagt, Serdar kann das genauso gut. Und er hat dann auch sofort zugesagt. Vielen Dank, dass du das übernommen hast. Und du bist im Landtag am ehesten dafür zuständig, weil du dich im Bereich Europapolitik im Ausschuss auch drin bist oder was ein bisschen Internationales habe ich auf deiner Webseite gesehen, aber ansonsten für Migration und Soziales vor allem zuständig.
So ungefähr.
Ja, ungefähr. Ja, ich denke, wir gehen das einfach mal so die Reihe durch. Frithjof fängt an. Was suchst du? Sozusagen ein kurzes Statement, was bedeutet diese UN-Resolution? Ihr habt damals eine Presseerklärung rausgegeben, dass ihr sagt, dass sie richtig ist, und aber eigentlich schon reingeschrieben, wie es alles ausgehen wird, wie es jetzt aussieht. Aber würdest du immer noch sagen, dass eure erste Einschätzung richtig gewesen ist, dass ihr diese UN-Resolution im Prinzip für richtig haltet?
Ja, ich glaube, man muss ja die Ziele diskutieren, worum es geht. Und wir haben seit einigen Jahren ja in den Vereinten Nationen eine Entwicklung, die ich sehr positiv und richtig finde, nämlich die Verantwortung für Schutz, Responsibility to Protect, die sagt, Regierungen und auch Staatsfrauen, Staatsmänner sind verantwortlich zu machen, auch in Bürgerkriegssituationen, dass sie alles tun müssen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie einer internationalen Strafgerichtsbarkeit zugeführt werden. Ich glaube, dass das auch ein altes Ziel der Friedensbewegung seit Dakamaske war, dass es so etwas gibt. Und es gibt den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und es gibt die Debatte in den Vereinten Nationen, dass eben nicht weggeschaut wird in solchen Situationen, sondern diejenigen, die verantwortlich gemacht werden für Kriegshandlungen, dann eben auch angeklagt werden können und dass die internationale Gemeinschaft eine Pflicht hat, etwas zu tun. Diese Pflicht beinhaltet nicht, dass man militärisch eingreifen muss, sondern es gibt sozusagen eine Steigerung. So ist das auch in diesem Fall gewesen. Also Libyen ist ja, um das nochmal, man muss das ja als Ausgangspunkt nehmen, es gab die und gibt die den arabischen Frühling, die Rebellion der arabischen Massen gegen diktatorische Herrscher in Tunesien, in Ägypten, jetzt in Syrien und eben auch in Libyen. Und Libyen war der erste Fall, wo das Regime sozusagen, das herrschende Regime mit brutaler Gewalt zurückgeschlagen hat und einen Bürgerkrieg begonnen hat. Ein großer Teil Libyens, etwa die Hälfte des Landes, hat sich losgesagt vom Regime, haben Städte und Gebiete in freier Verwaltung übernommen und dann hat der Diktator Gaddafi mit seinen Truppen die Gegenoffensive begonnen und hat Schritt für Schritt erreicht, bestimmte Gebiete zurückzuerobern, hat auch angekündigt, dass er vorhat, entsprechend Rache zu üben. Und in dieser Situation sind ja mehrere Maßnahmen von den Vereinten Nationen ergriffen worden. Die erste, vollständig richtig, der UN-Sicherheitsrat hat getagt und hat einstimmig beschlossen, also mit Stimmen aller, dass man den Fall Gaddafi und seines Regimes an den Strafgerichtshof nach Den Haag überweist und sagt, das internationale Strafgericht soll ermitteln. Die Ermittlungen haben begonnen, es gibt die entsprechenden Vorwürfe und es gibt ein Verfahren gegen ihn, er ist davor angeklagt. Das zweite war, dass man gesagt hat, wir verhängen Sanktionen, zivile Sanktionen im Wirtschaftsbereich, Sanktionen gegen Mitglieder des Regimes, Reisebeschränkungen, Kontenbeschlagnahmung. Das ist sehr inkonsequent erfolgt. Das heißt, man hat lange Zeit beispielsweise nicht die Konten von libyschen Ölfirmen eingefroren. Also Gaddafi konnte weiter sein Öl verkaufen und damit seine Kriegskasse weiter auffüllen, was ein schwerer Fehler ist. Und man hat dann in der Situation, wo er militärisch weiter vormarschiert ist, im Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, der sozusagen gegen die es auch kein Veto gab, wo man gesagt hat, oberstes Ziel muss sein, der Schutz der Menschen in den befreiten Gebieten. Das heißt, die UN hat gesagt, wir richten Schutzzonen ein. Der Beschluss war Aufforderung sofortiger Waffenstillstand und ein Ende der Gewalt. Es wurde ein Sondergesandter ernannt, der Verhandlungen führen sollte, der von Gaddafi nicht empfangen worden ist. Und es wurden eben diese Schutzzonen eingerichtet und dann gesagt, gut, Angriff auf diese Zonen ist notfalls mit Gewalt zu unterbinden. Und es wurde eine Flugverbotszone eingerichtet. Ich glaube, dass das im Prinzip richtig gewesen ist, dass allerdings in der Resolution eine Reihe von Schwachpunkten waren, wo nicht genau eingegrenzt worden ist, wie weit man dabei eigentlich gehen darf. Aber das Dilemma, vor dem alle international standen, war, sieht man zu, wie Benghazi erobert wird, wie die Ankündigungen wahrgemacht werden, dass es dann entsprechende Massenhinrichtungen geben soll. Also das war die Situation und ich glaube, dass es richtig war, dass die Vereinten Nationen da sehr entschieden aufgetreten sind und gesagt haben, dagegen muss was getan werden und es werden auch solche Mittel legitimiert, Schutzzonen zu verteidigen. Ich glaube, das ist eine Grundsatzdiskussion, die man führen muss, übrigens nicht nur dort, sondern wir haben das in einer Reihe von Ländern, wo man die Frage stellen muss, was kann man tun, um die Zivilbevölkerung vor solchen Kriegshandlungen auch im Bürgerkriegen zu schützen. Und es ist ein Skandal, dass in Syrien heute es keine entsprechende Resolution gibt. Ich meine nicht unbedingt militärisches Eingreifen, aber zum Beispiel, dass Assad bisher nicht angeklagt ist, dass nicht mal sein Rücktritt gefordert wird, dass es keine entsprechenden harten Sanktionen gegen ihn gibt. Das ist ein Versagen. Ich bedauere das außerordentlich, dass hier an dem Punkt zum Beispiel nicht genauso vorgegangen wird wie im Fall von Gaddafi. Und ich halte das für einen schweren Fehler, dass einige Länder im Sicherheitsrat das blockieren. Das ist ein Verbrecher und der gehört genauso angeklagt wie ein Verbrecher wie Gaddafi. Zu den Schwachpunkten, man kann das auf eine Formel bringen, man hat in diese Resolution reingeschrieben, was soll man nur tun und was kann man tun, um Angriffe auf die Zivilbevölkerung in den Schutzzonen zu unterbinden. Und man hat da eine Generalformel reingesetzt, alle notwendigen Mittel, auf Englisch all necessary means. Und das ist zu weitgehend, das einfach als Blankoscheck sozusagen auszustellen. Deswegen haben wir als Fraktion auch immer kritisiert und gesagt, wir finden das durchaus richtig, dass die Bundesregierung sich nicht an militärischen Maßnahmen beteiligt hat. So wie das vorbereitet war, unklar, wer führt militärische Maßnahmen durch, wie weit können sie gehen, wie sind sie definiert, an dem Punkt war das sicherlich ein Fehler. Aber die Alternative, keine Resolution zu verabschieden, den Mann nicht anzuklagen vom Internationalen Strafgerichtshof, nicht klar zu sagen, man fordert ein Ende der Gewalt und man verbietet als internationale Gemeinschaft den Angriff auf die Schutzzonen, keine Schutzzonen einzurichten, sondern zu sagen, na gut, ist Bürgerkrieg, Pech gehabt, Leute, lasst ihn vormarschieren, wir halten uns raus. Das finde ich richtig, dass man das nicht getan hat.
Jetzt hast du das Wort, Selin.
Zu der Sicherheitsratsresolution.
Ob es richtig ist, sozusagen, also was Frithjof jetzt gerade gesagt hat, das ist, glaube ich, der Streit. Ist es richtig, wenn die UN sagt, das, was eigentlich 50 Jahre gegolten hat, dass die Souveränität von Staaten gilt und es wird nicht militärisch in Staaten eingegriffen, sondern die UN hat nur das Gewaltmonopol zu beschließen, einzugreifen, wenn es einen Angriffskrieg gibt oder wenn es einen Völkermord gibt. Mhm. Dass das jetzt quasi geändert wird und gesagt wird, wenn wir einen Punkt finden, wo wir eingreifen können, dann dürfen wir das als UN.
Mhm. Ja. Vielleicht vorweg, der eine Punkt, den du in der Einleitung angesprochen hast, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und zwar, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, dass wir jetzt nunmehr seit 3 Monaten ein NATO-Bombardement haben auf das Land Libyen, wo wir aber überhaupt keine Bilder sehen von zerfetzten Menschen, von zerstörten Häusern, von überhaupt, also der Kriegsschauplatz, der wird von der Bildersprache her überhaupt nicht transportiert. Und das Schema ist eigentlich gleich, weil wir sehen das auch seit den fast 10 Jahren jetzt Einsatz in Afghanistan nicht. Der NATO-Krieg in Afghanistan, auch dort haben wir nicht die Bilder, die uns zeigen können, was das Gesicht dieses Krieges ist. Denn letztendlich gehört zu einem Krieg immer Elend, Leid, Tod und Zerstörung. Da sollten wir uns nichts vormachen und aber auch nichts vormachen lassen, weil es gibt keine chirurgischen, sauberen Kriege, wo es überhaupt keine Toten gibt, kein Leid gibt, keine Zerstörung, kein Elend gibt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer auch bewusst macht, was konkret eigentlich Krieg bedeutet und was NATO-Bomben, die da zuhauf abgeworfen wurden in Libyen, also vorgestern erst 140 wieder, dass man sich das auch mal vergegenwärtigen sollte, meines Erachtens, was da eigentlich passiert und dass da natürlich auch eine Sperre in den Medien ist, weil wir kriegen in den Medien sehr wenig über die zivilen Bombenopfer, sei es in Afghanistan, aber auch in Libyen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch über diese Sache spricht.
Aber das sollte gleich der Schwerpunkt der zweiten Runde
gut,
sein.
So, gut, okay. Ne? Also weil du das eingeleitet hast. Mhm. Ich glaube, das hat aber auch mit dieser Sicherheitsratsresolution zu tun. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat unter der Resolution 1973 angegeben, das Ziel sei es, die Zivilbevölkerung zu schützen. Das war das ausgemachte Ziel, was erklärt wurde zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und ich sage, diese UN-Resolution dient nicht dem Schutz der Zivilbevölkerung, sondern es dient lediglich der Legitimierung eines gewaltsamen Regime-Change in Libyen. So wie es danach auch mit der Resolution 1975 in Côte d'Ivoire in der Elfenbeinküste geschehen ist, geschieht das ganz aktuell auch im Falle von Libyen. Und warum sage ich, dass es völkerrechtswidrig ist? Also nicht alles, was der Sicherheitsrat beschließt, das sollte man auch wissen, ist völkerrechtmäßig. Ne? Viele denken so, wenn die das beschließen und keiner der Vetomächte, der 5 Vetomächte dagegen ist oder sowas, ja, und wenn das beschlossen ist, dann heißt es dann sofort, es ist entsprechendes Völkerrechts, also der UN-Charta. Und ich behaupte mal, und nicht nur ich, es gibt viele Völkerrechte, die das auch behaupten, und sagen, dass diese Resolution eigentlich völkerrechtswidrig ist, weil sie gegen die UN-Charta verstößt. Sie verstößt in der UN-Charta gegen das Gewaltverbot und das Interventionsverbot, was richtigerweise ja angesprochen wurde von Martin, nämlich einmal die Artikel 2 Ziffer 4 und einmal Artikel 2 Ziffer 7 der UN-Charta. Und man muss sagen, diese UN-Charta diese UN-Charta bei all den Problemen, die es gibt mit der UNO, ist es etwas, ein ganz großer zivilisatorischer Schritt gewesen, diese UN-Charta zu haben. Ein ganz großer Schritt, weil es begründet war sozusagen, der Ausgangspunkt war ja der Zweite Weltkrieg und deshalb ist es auch zu verteidigen und ist es auch von links zu verteidigen, das tun wir auch und es ist zu verteidigen, aber auch die UN-Charta selbst und nicht das unbedingt, was im Sicherheitsrat passiert. Und diese UN-Charta verbietet es in den internationalen Beziehungen nicht nur die Gewaltanwendung, sondern auch die Androhung von Gewalt ist eigentlich laut UN-Charta verboten. Das heißt, wir haben eigentlich ein Gewaltverbot in der UN-Charta im internationalen Völkerrecht und diese diese Resolution kehrt dieses Gewaltverbot um in ein Gewaltgebot, ja, und bringt es sozusagen diesen Krieg mit sich unter dieser perfiden Begründung sozusagen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch eins zu wissen. Fridtjof hat von Responsibility to Protect gesprochen. Ja, es gibt so einen Beschluss der Generalversammlung, aber das ist nicht Völkerrecht. Also das bitte ich doch auch dann auch, sozusagen auch die ganze Wahrheit zu sagen. Also es gibt so einen Beschluss der Generalversammlung, das ist aber nicht rechtsverbindlich. Ja, es ist nicht Bestandteil der UN-Charta. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, so die UN-Charta selber als Maßstab, als Ausgangspunkt zu der Bewertung völkerrechtsmäßig oder nicht zu nehmen. Und das Interessante an der UN-Resolution 1973 bei Libyen ist auch gewesen, dass zum ersten Mal in der Geschichte der UNO es zum Beispiel auch versäumt wurde oder unterlassen wurde, die Bedrohung des Weltfriedens zu begründen. Also dieses All Necessary Means unter Kapitel 7, also unter Gewaltanwendung sozusagen, ein Einsatz sozusagen carte blanche zu geben von der UNO, was ja von den Koalitionen der Willigen erst begonnen wurde, also Frankreich und Großbritannien, und dann erst zum NATO-Krieg wurde. Ja, erst war es eine Koalition der Willigen, wie beim Irakkrieg, und dann ist es unter NATO-Kommando gekommen. Das erste Mal war es aber so, dass der UN-Sicherheitsrat nicht, was normalerweise der Fall ist und notwendig ist, wenn man ein Kapitel 7 mandatierten Einsatz beschließt, ja, Kapitel 7, also All Necessary Means, also alles, was erdenklich oder möglich ist, soll man an Aktivitäten entfalten, um das vorgegebene Ziel, Schutz der Zivilbevölkerung, zu erreichen. Das heißt dann in diesem Falle eben Krieg. Normalerweise muss man eigentlich sagen, es gibt von Libyen aus eine Bedrohung des Weltfriedens, ja, und das muss man begründen. Und interessanterweise ist, deshalb komme ich nochmal zu dem ersten Punkt, weil es ja vorgegeben wurde, wir möchten die Zivilbevölkerung schützen, die Begründungen, die es dort gegeben hat, die zu dieser Resolution geführt haben. Diese Begründungen sind wie die Bilder, die man nicht sieht. Und das mich dazu veranlasst zu sagen, dass das letztendlich auch mit ein Propagandakrieg ist, der aber schon vorher anfängt, damit man Stimmung machen kann und in der Bevölkerung eine Unterstützung für diesen Einsatz gewinnen kann, dass das allein schon im Vorfeld eines Kriegs mit Lügen beginnt. Also mit Kriegslügen. Und einer dieser Kriegslügen ist es, weil vorgegeben wurde, die Zivilbevölkerung vor gezielten, systematischen Angriffen, Luftangriffen Gaddafis zu beschützen, haben wir in einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung, ich habe die mit dabei, wenn man Interesse hat, kann man sich das anschauen, es ist auch online nachlesbar, haben wir die Bundesregierung gefragt, inwieweit es eben auch nachweisbar ist oder überhaupt Beweise gibt, Tatsachen gibt für diese massiven Luftangriffe und Angriffe seitens Gaddafis auf die Zivilbevölkerung. Da hat die Bundesregierung, ich möchte das ganz kurz hier mal sagen, zitieren, keine detaillierten Informationen über Angriffe der libyschen Luftwaffe auf Zivilisten vorliegen. Und als zweiten Punkt möchte ich nochmal direkt anschließen, dass es einen Untersuchungsbericht ganz aktuell gibt des UN-Menschenrechtsrates zu den internationalen Menschenrechtsverletzungen in Libyen. Und dieser ganz aktuelle Menschenrechtsratsuntersuchungsbericht sagt, dass zum Zeitpunkt der UN-Sicherheitsratsresolution 1973, ja, nicht bestätigt werden kann, dass es zu diesem Zeitpunkt Tatsachenfeststellungen des Menschenrechtsrates gibt heute, dass da Zivilisten angegriffen worden sind von Gaddafi-Regime. So, ich möchte nochmal ganz klarstellen, ich bin keine Befürworterin von so einem Diktator Gaddafi, aber man muss auch sagen, so, er wurde auch mit aufgerüstet und unterstützt von den Bundesregierungen, die es in den letzten 10 bis 15 Jahren auch gegeben hat. Da sollte man auch mal ein bisschen selbstkritisch sein. Ich unterstütze ihn nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass diese Sicherheitsresolution so zustande gekommen ist mit diesen Begründungen und diese Begründungen sich im Nachhinein als falsch und unwahr dort dann auch bestätigt wurden vom UN-Menschenrechtsrat und auch zum Beispiel auch von der Bundesregierung, die zwar sich enthalten hat im Sicherheitsrat, aber die bis über alle Knochen auch mit drin steckt in diesem Krieg, in diesem Libyen-Krieg, durch die Aufstockung in Afghanistan, aber auch durch andere Maßnahmen, zu denen wir vielleicht später nochmal kommen können.
Ja. Deine Fraktion im Bundestag hat jedenfalls gesagt, nicht, dass sie auch für diese Resolution ist. In Medien lief immer, Westerwelle hat sich mit seinem Vorgänger verständigt, dass sie nichts dagegen sagen. Aber was dann im Bundestag gelaufen ist, war ja mehr, dass die Bundesregierung sich isoliert hat, dass viel mehr Stimmen dann eigentlich in der SPD laut waren, die auch sozusagen für ein militärisches Eingreifen in Libyen waren. Oder ist das ein falscher Eindruck von mir? Also ich habe von Nahles und von Erler, genau. Die haben das am schärfsten kritisiert. Ist das die Fraktionshaltung oder die Parteihaltung oder wie würdest du die beschreiben?
Ich teile ausdrücklich die Meinung sozusagen derer, die du gerade zitiert hast, nicht, dass die SPD hätte befürworten sollen, dass wir dort militärisch hätten eingreifen sollen oder zu dieser UN-Resolution 1973 vom 17. März zustimmen sollen. Ich halte um dann auf deine Frage zurückzukommen, haltet ihr die UN-Resolution für richtig? Ich halte sie, und das will ich hier vorweg schicken, für nicht richtig. Wenn man sich die Entstehung sozusagen dieser UN-Resolution sich anschaut und was sozusagen drumherum in dieser Resolution passiert ist, dann war das schon so gewesen, dass es mit dem eigentlichen Ziel beziehungsweise mit der Resolution 1973, also Schutz der Zivilbevölkerung vor Angriffen, nichts mehr zu tun hat. Und ich muss mich dann fragen, bevor im Grunde genommen, ich möchte das gar nicht völkerrechtlich bewerten, da sehe ich mich auch außerstande, sozusagen das völkerrechtlich zu bewerten. Aber wenn im Grunde genommen die UN meint, das Gewaltmonopol sozusagen anwenden zu wollen über eine UN-Resolution, muss sie sich auch die Frage gefallen lassen, ob im Grunde genommen ausreichende Maßnahmen vor dem Waffengang geprüft worden sind. Es gab im Vorfeld keine Sanktionen oder man hat den Sanktionen keine Zeit gelassen, keine wirksamen Sanktionen, um im Grunde genommen Libyen in die Knie zu zwingen. Es gab keine vernünftigen diplomatischen Initiativen. Man hat von vornherein direkt mit dem Säbel gerasselt gehabt. Und wer mit dem Säbel rasselt, muss dann irgendwann wahrscheinlich, um glaubwürdig zu bleiben, dann auch irgendwann zuschlagen. Und ich gehe noch weiter und sage, dass diese UN-Resolution innenpolitisch in Frankreich und innenpolitisch in England an erster Stelle motiviert war. Sarkozy stand bei den Umfragen in den Präsidentschaftswahlen im März noch an dritter Stelle, sogar hinter der Tochter von Le Pen. Dominique Strauss-Kahn war damals noch an erster Stelle gewesen. Und jemand wie Sarkozy, der in den Banlieues, in den Vorstädten, seine eigene französische Bevölkerung arabischer Herkunft mit dem Kercher wegspülen wollte und sie als Dreck bezeichnet hat. Jemand, der europäische Bürger aus Paris und Umgebung sozusagen mit Knüppeln in die Busse rein und in die Flieger reingesteckt hat und abgeschoben hat. Jemand, der im Grunde genommen mit Menschenrechten in seinem eigenen Land nachweislich nichts am Hut hatte, dass dieser Mensch sich im Grunde genommen aus seiner Position da aufgespielt hat, jetzt neben der Elfenbeinküste, jetzt auch in Libyen, die Menschenrechte zu verteidigen, waren für mich von vornherein unglaubwürdig gewesen. Die zweite Ebene der Unglaubwürdigkeit hat in England stattgefunden. Nach der Regierungsübernahme von Cameron sehen sich die Menschen vor tiefgreifenden Verwerfungen und Sozialabbau betroffen. 550.000 Menschen aus dem öffentlichen Dienst sollen in den nächsten 5 Jahren entlassen werden. Pro Jahr über 100.000 Menschen aus dem öffentlichen Dienst. Die Studiengebühren sind da verfünft- und versechsfacht worden. Gesundheitsleistungen sind zurückgefahren worden. Cameron stand auch als neuer Premier unheimlich unter Druck und hat sozusagen auch ein Ablenkungsmanöver genutzt. Und was kam da richtig, als den arabischen Flüchtling, Frühling zu nehmen und sich sozusagen mit militärischen Mitteln sozusagen von den inneren Problemen, die sie dort hatten, auch abzulenken. Das hat überhaupt nichts sozusagen mit Menschenrechten zu tun, überhaupt nichts mit Schutz von Zivilbevölkerung zu tun. Gaddafi hat einen taktischen Fehler gemacht, dass er die langfristigen Ölverträge nicht mit Frankreich und England, denen er das versprochen hatte, abgeschlossen hat, nämlich, sondern mit Brasilien, Indien und China. Und Libyen wird von diesen Ländern als die Tankstelle Europas gesehen und deshalb musste dann militärisch auch eingegriffen werden. Die Aufständischen, die jetzt heroisch sozusagen auch in der Weltpolitik herumgetragen werden und jetzt sich die Leute die Klinke in die Hand geben, um nach Benghazi zu kommen, um mit dem Übergangsrat sozusagen zu verhandeln. Das waren ja Leute gewesen, die über 30, 40 Jahre in der libyschen Administration von Gaddafi Verantwortung auch für genau diese Menschenrechtsverletzungen getragen haben. Lieber Friedhof, wenn du dann anmahnst, dass diese Menschen vor den Internationalen Strafgerichtshof gehören, ich bin sehr für die Institution des Internationalen Strafgerichtshofs, aber der Internationale Strafgerichtshof ist inzwischen auch ein politischer Prozessort geworden, wo man sozusagen nicht mehr von der Anwendung des unabhängigen Internationalen Strafgerichts reden kann. Das zeigt im Grunde genommen auch ein Senatsbeschluss der Amerikaner, die sich verwehren, dass ein US-amerikanischer Staatsbürger vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird. Es gibt Pläne des Verteidigungsministeriums bei Festnahme und Anklage in Den Haag, mit Luftlandetruppen sozusagen ihre eigenen Leute aus dem Gefängnis herauszuholen. Ja, da ist den Holländern aber das Lachen vergangen. Es gibt im Pentagon tatsächlich diese Pläne. Und dass Menschen, die in ihrer Tradition jahrzehntelang für die tiefgreifendsten Menschenrechtsverletzungen stehen, will nicht jetzt in den 70er Jahren anfangen, wo das alles passiert ist, jetzt herzugehen und zu sagen, wir verteidigen da jetzt Menschenrechte. Wer da glaubt, dass in Libyen Menschenrechte jetzt verteidigt werden sollen, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Gut.
Du bist damit eine Minderheitenmeinung.
Das ist mir piepschnurz egal, ich richte meine Meinung gar nicht.
Ja, nein, das ist, ich will, nein, in der SPD nicht. Ich wollte jetzt zu, noch eine Sache klären, weil so wie du das am Anfang dargestellt hast, den Gang der Dinge, den habe ich anders wahrgenommen. Ich habe das so wahrgenommen, dass es im Osten des Landes Aufstand gegeben hat, dass es dort geklappt hat, Teile des Militärs zu entwaffnen. Große Teile sind zu den Aufständischen übergelaufen und dass man sich dann dort entschlossen hat, einen Feldzug nach Westen zu machen und dass das nicht so gewesen ist, aus meiner Wahrnehmung, dass Gaddafi beschlossen hat, wir nehmen jetzt das Militär und metzeln da die Menschen nieder, sondern dass es einen Aufstand, einen militärischen Aufstand da gegeben hat gegen Gaddafi. Und das ist sozusagen auch die Frage des, der Friedensbewegung immer wieder, an welcher Stelle ist es eigentlich akzeptabel, einen militärischen Aufstand zu machen? Ich selbst, oder wir kennen das ja beide aus der Südafrika-Arbeit, der ANC hat sich ja entschieden, beispielsweise seinen militärischen Arm lange nicht einzusetzen, weil sie genau gewusst hätten, gegen ein so überlegenes System wie das in Südafrika hätte es viele 10.000 Tote mehr gegeben, wenn man da einen bewaffneten Aufstand gemacht hat. Dadurch hat sich natürlich die Befreiung in Südafrika länger hingezogen. Aber das mussten natürlich auch diejenigen, die in Benghazi gesagt haben, wir trauen uns jetzt zu, Gaddafi militärisch zu besiegen. Die mussten das doch auch mit einkalkulieren, dass der sich das eventuell nicht gefallen lässt. Also insofern zu sagen, da ist der arabische Frühling, die Menschen setzen sich für ihre Freiheitsrechte ein und dann kommt Gaddafi und will die umbringen und Massenhinrichtungen machen. Das ist meiner Ansicht nach eine historische Verzerrung, sondern es ist eine Entscheidung der Aufständischen gewesen, zu sagen, wir können die Auseinandersetzung militärisch gewinnen. Also das, ich meine, das lief auch über Tage in allen Medien, wie die erfolgreich gen Westen gezogen sind, mit Militär. Und du hast das genau andersrum dargestellt.
Also die Frage ist ja schon, ist Gaddafi eigentlich, war das ein diktatorisches Regime?
Ja.
Oder herrschte da
Demokratie und
Freiheit? Dann ist es, glaube ich, unstrittig, dass der Aufstand gegen das Gaddafi-Regime begonnen hat, im Zusammenhang genau wie in Tunesien und in Ägypten, mit Volksbewegung, mit breiter Übernahme in den Städten. Ungefähr das Gleiche, würde ich jetzt mal sagen. Also würde mich jetzt wundern, wenn man das anders wahrgenommen hat und gesagt, also in Tunesien war das so und in Ägypten war das so und in Syrien ist das auch so, aber in Libyen war das ganz anders. Nein, es war in Libyen genauso wie in Tunesien und Ägypten oder auch in Syrien. Und dann hat es in der Tat natürlich die Situation gegeben, dass auch Teile der Armee übergelaufen sind, aber es ist nicht keineswegs so, dass es zu Anfang den Feldzug nach Westen gab, sondern es gab Aufstände in diesen Städten und dann die Auseinandersetzung, dann natürlich auch ein Bürgerkrieg mit dem entsprechenden Hin und Her. Insofern haben wir eine Bürgerkriegssituation, aber jetzt zu sagen, eigentlich sind das alles dieselben. Also es gibt da jetzt, der Gaddafi ist auch nicht besser oder schlechter als die, die den Aufstand gegen ihn gemacht haben. Das fängt an, finde ich, wirklich elementare Dinge zu verwischen und zu verändern. Und das kann ich einfach nur sagen, habe ich ganz anders wahrgenommen. Damit stehe ich, glaube ich, auch nicht alleine. Und das ist schon eine entscheidende Frage, dass das ein repressives Regime ist. Der ist ja übrigens auch vom Internationalen Strafgerichtshof nicht erst wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen, während dieser Auseinandersetzung um den Aufstand angeklagt, sondern er ist auch wegen Menschenrechtsverletzungen in 20 Jahren Regime dort angeklagt. Und also ich fände das jetzt schon merkwürdig, wenn wir eine Diskussion darüber führen müssen, ob der Gaddafi eigentlich ein blutiger Diktator war, ob es gegen ihn Aufstandsbewegung gegeben hätte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, weil das ja angesprochen worden ist, ich glaube, dass der Internationale Strafgerichtshof und seine Einrichtung ein großer historischer Fortschritt ist. Die Tatsache, dass die Amerikaner den nicht anerkennen, diskreditiert ja nicht den Internationalen Strafgerichtshof, sondern diskreditiert die Amerikaner. Und dann kann doch die politische Aufgabe nur sein, auch gegen die USA die Akzeptanz dieses Strafgerichtshofs international durchzusetzen. Das muss auch die Aufgabe einer Friedensbewegung sein, glaube ich. Und das ist doch gut, dass man eine solche Instanz hat.
Völlig unstrittig.
Und übrigens, der Strafgerichtshof basiert unter anderem auf der Verantwortung zu Schutz. Und es ist auch nicht richtig, weil das ja auch angesprochen worden ist, es gibt in der UN-Charta eben zwei Kapitel, die sich mit der Frage von Gewaltanwendung bei Verstoßen, elementaren Verstößen gegen die UN-Charta auseinandersetzen. Kapitel 6 und Kapitel 7. Die Friedensbewegung hat mit Kapitel 6 relativ wenig Schwierigkeiten gehabt, obwohl es auch Gewaltanwendung natürlich ist. Waffenstillstandsüberwachung, die sind bewaffnet, auch übrigens entsprechende Sanktionen, zum Beispiel Waffenembargo darf man nach Kapitel 6 überwachen und Waffenlieferungen unterbinden. Das funktioniert mit Gewalt, ne? Also das sind dann beispielsweise auf See Schiffe oder sonst wie die das unterbinden. Und Kapitel 7 sind friedenserzwingende Maßnahmen. Also die sind vorgesehen, die entscheidende Debatte, die geführt wird, doch auch in der Friedensbewegung, ist, welche Maßnahmen unter Kapitel 7 sind akzeptabel und wo sind sie nicht akzeptabel. Das war ja der zweite Teil, den wir hier diskutieren wollten. Wie ist diese Resolution angewendet worden? Ich habe das ja benannt. Da ist eine Formulierung drin, die auch nach Kapitel 7, also All Necessary Means, ist keineswegs Kapitel 7. Kapitel 7 kann sehr genau beschreiben, was man darf, was man nicht beschreibt. Das ist also kein Automatismus und das ist auch ein entsprechender Fehler in der Resolution. Und wie die angewendet worden ist und auch jetzt angewendet wird, das sieht man ja auch, das führt praktisch zu einer Situation, dass wir einen Bürgerkrieg zementieren, statt ihn zu beenden, weil nicht politisch verhandelt wird. Das ist aber eine andere Frage als die Frage, ob man Schutzzonen erklären darf und soll, ob das eine politische Aufgabe ist, ob man die Verantwortlichen vom Internationalen Strafgerichtshof anklagen soll, ihnen damit drohen soll, ob man Sanktionen gegen sie verhängen soll, ob man sagen kann, jawohl, Sanktionen sind, ist übrigens auch Gewalt, Enteignung, also Einfrieren von Bankkonten ist eine Form von Enteignung, oder eben entsprechend die Kontrolle von Waffenexporten, die Unterbindung von Waffenexporten. Das sind all die Maßnahmen, die ja da sind. Und da sage ich nochmal, ich würde mir wünschen, um das auch mal deutlich zu machen, dass auf dieser Ebene Anklage entsprechende Sanktionen, Unterbindung von Waffenlieferungen, beispielsweise auch wie jemand gegen Herrn Assad, der jetzt gerade seine Bevölkerung massakriert, wo wir etwas andere Situationen haben, weil es keine Schutzzonen gibt, keine befreiten Gebiete gibt, dass gegen den auch so vorgegangen würde. Das ist eine relativ wichtige Frage international, ob wir Instrumente haben und sagen, dort, wo das möglich ist, gehen wir auch gegen solche Diktatoren vor und ziehen sie auch in dem Maße, wie es machbar ist, zur Rechenschaft. Oder ob wir sagen, nein, das ist gar nicht die Aufgabe, das sollten wir gar nicht tun, lassen wir sie halt machen.
Darf ich direkt drauf? Ja. Erstens müssen wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, wenn der Internationale Strafgerichtshof tatsächlich eine objektive Einrichtung ist, dann frage ich mich bei 650 Toten in Ägypten, warum bisher nicht gegen Mubarak ermittelt wird und warum bei 400 Toten in Tunesien auch sozusagen gegen Ben Ali nicht ermittelt wird. Da hat ja nicht mal ein Vorermittlungsverfahren begonnen. Und lieber Friedrich, wenn du sozusagen Libyen sagst, ist so klar, wir alle sagen, natürlich ist Gaddafi ein Diktator. La Belle, die Diskothek in Berlin 1986, haben wir sozusagen noch in Erinnerung, wo im Grunde genommen auf deutschem Boden durch einen Terroranschlag viele Menschen umgebracht worden sind und viele verletzt worden sind. Das hat aber doch die internationale westliche Staatengemeinschaft doch nicht davon abgehalten, in den letzten 10 Jahren lukrative Verträge mit diesem Diktator abzuschließen. Die standen doch Schlange in Libyen. Es ist doch nicht so, dass das ein urlupenreiner Demokrat gewesen sei und jetzt in den letzten 2 Jahren völlig durchgedreht war. Der war in den letzten, seit 1968, seitdem der sozusagen als Obrist an die Macht gekommen ist, hat er diese Menschenrechtsverletzung begangen und hat in den 80er Jahren Lockerbie oder Labelle für schreckliche Terrorakte auch gestanden. Aber die haben sich doch die Klinke in die Hand gegeben in Libyen und er durfte in Paris beim Präsidenten in seinem Palast seine Zelte aufschlagen. Das hat doch nichts und niemanden interessiert. Und das zeigt doch die Zweideutigkeit auch der westlichen Staatengemeinschaft, die auf der anderen Seite die mit Libyen lukrative Verträge abgeschlossen hat über Waffenlieferungen, nicht nur Erdöl. Deutschland hat die Nachrichtentechnik und Überwachungstechnik über Siemens nach Libyen geliefert, obwohl sie genau wussten, was das für ein Diktator war. Und sich jetzt hier hinzustellen und sagen, jetzt haben wir als westliche Staatengemeinschaft mal tief durchgeatmet und haben festgestellt, das ist doch ein ganz böser Diktator, zeigt doch die vollkommene Verlogenheit der westlichen Staatengemeinschaft und deren Nichtrecht auf Interventionen in Libyen, weil sie in den letzten Jahrzehnten auch mitgemacht haben. Und die zweite, letzte Anmerkung dazu, Bürgerkrieg oder nicht, weder in Tunesien noch in Ägypten haben wir Panzerverbände unterstützt von der Luftwaffe gesehen, die im Grunde genommen nach Kairo marschiert werden oder eben nach Tunis marschiert werden. 4000 Militärberater der Franzosen und der Engländer und Amerikaner sind jetzt in Libyen. Und es geht überhaupt nicht mehr um die Flugüberwachung. Es geht jetzt darum, eine Offensive direkt jetzt auch Tripolis einzunehmen, um im Grunde genommen Gaddafi zu stürzen. Das ist schon eine offensive Militärtaktik, wo die NATO, über die Rolle der NATO müssen wir auch nochmal sprechen sozusagen, aber wo die NATO im Grunde genommen da jetzt auf den Seiten derjenigen, die über 3 Jahrzehnte mit Libyen, mit dem libyschen Machthaber zusammengearbeitet haben, jetzt eine Offensive gegen die andere Zivilbevölkerung dann auch führt. Also gibt es jetzt gute und schlechte Bomben? Gibt es jetzt gute und bessere Tote? Das sollte doch im Grunde genommen nicht die Diskussion sein. Und lieber Friedhof, ich höre bei dir überhaupt nicht raus, dass du sagst, das Gewaltmonopol ist sozusagen, streite ich gar nicht ab, ist bei den Vereinten Nationen. Aber der Krieg und die militärische Intervention muss doch die Ultima Ratio sein. Und die ist doch im Grunde genommen schon als erste Karte gezogen worden.
Ich wollte nur sagen, dass hier vorne noch ein Stuhl frei ist. Auch, ne?
Da kann ich eigentlich direkt nahtlos anknüpfen. Sadr sagte, das soll die Ultima Ratio sein. Ich glaube, also ich vertrete die Ansicht, und das macht die Partei Linke, dass Krieg eben nicht Ultima Ratio, sondern Ultima Irratio ist. Und das ist eigentlich der Punkt, wenn man sich die Zeit vorher sich anschaut, dass Krieg eben kein Mittel von Politik ist und abzulehnen ist und dass man stattdessen eigentlich auf die Diplomatie setzen sollte. Und da hat er eigentlich Serdar ja in dem ersten Statement gut angefangen, nämlich dass er sagte so, dass die Sanktionierung zum Beispiel, die Sanktionen überhaupt nicht abgewartet wurden, wie da überhaupt gemacht, also ob die wirken, ob man Gaddafi dazu bringt, also in die Knie zu gehen oder die Waffenstillstandsbemühungen und auch, also mit der bewaffneten Opposition. Und das kann ich halt eben auch nicht akzeptieren. Also ich meine, ich bin ja mit Friedhof in demselben Ausschuss. Wir sind ja beide Mitglieder im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Und der Auswärtige Ausschuss hat auf Anregung von meiner Fraktion eine Anhörung gemacht, eine öffentliche Anhörung über den Aufstand in Nordafrika, ne? Und über die Aufstände dort und den arabischen Frühling. Und also ich finde es schon ein bisschen eurozentristisch, muss ich sagen, wenn man von hier aus sagt, so, die sind sich eigentlich alle gleich, ne? Also die Aufstände in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, in Syrien und so weiter sind alle eigentlich gleich, weil sie sind wirklich ungleich. Sie haben ganz andere, unterschiedliche Ausgangspositionen gehabt, ganz unterschiedliche Klientels zum Beispiel und Klassen gehabt. Es war zum Beispiel in Tunesien eher klassenorientiert. Es war die soziale Frage, die es zum Brennen und zum Kochen gebracht hat. Die Selbstverbrennung eines armen Menschen, der keine Arbeit findet, und die arbeitslosen Jugendliche. Das war ein bisschen anders. Also die untere Schicht vor allen Dingen. Dann in Libyen war es eher die Studierenden, ne, und die Bürgerlichen. Es war ein bisschen schon anders. Und es ist auch anders gewesen mit der bewaffneten Opposition. Es ist eine bewaffnete Opposition, anders als in Ägypten und in Tunesien. Und diese bewaffnete Opposition, auch das wurde bestätigt. Es wurde nicht dementiert von offiziellen Stellen. Es wurde nachgewiesen, dass sie infiltriert war von MI6 und von CIA. So, und das ist ein großer Unterschied zu Ägypten und Tunesien. Und ich glaube, dass es halt dann wichtig ist zu sagen, so, was wurde zum Beispiel völlig ignoriert, zum Beispiel die ganzen Bemühungen der Afrikanischen Union. Die ganzen Bemühungen der Afrikanischen Union, südafrikanische Präsident Zuma, der sich sowas ins Zeug gelegt hat, um da zum Beispiel eine diplomatische Lösung hinzubekommen. Mit natürlich Verhandlung, was denn sonst, bitteschön, wenn es zwei Konfliktparteien gibt und wenn man sagt, man möchte für Dialog statt für Bombardierung sein, dann ist es doch klar, dass zwei Konfliktparteien sich an einen Tisch setzen und verhandeln. Da kann ich doch nicht im Vorfeld sagen, so wie es Westerwelle jetzt gemacht hat, denn gibt nämlich der Diplomatie überhaupt keine Chance. Die Bundesregierung hat diesen Übergangsrat jetzt auf einmal anerkannt, Westerwelle und Niebel, als sie jetzt letztens da in Benghazi waren, und haben damit eigentlich wieder es unmöglich gemacht, ja, und überhaupt keinen Beitrag geleistet sozusagen, dort in irgendeine Richtung eine friedliche oder sagen wir mal so eine Einstellung der Bombardierung und hin sozusagen das Elend und den Tod von so vielen Menschen auch irgendwie so schnell wie möglich zu beenden. Das führt eigentlich zu einer Eskalation der Situation, was die Bundesregierung hier getrieben hat, und eben nicht zu einem Waffenstillstand, was zum Beispiel interessanterweise jetzt von Amir Moussa, der ja der Sprecher der Arabischen Liga war, ganz aktuell gefordert wird. Er hat jetzt nochmal eine Forderung ganz aktuell aufgestellt heute, wo er einen Waffenstillstand unter Gaddafi fordert. Ne? Er sagt, dass Gaddafi, der Gaddafi muss man als eine vorhandene Konfliktpartei ernst nehmen, akzeptieren und mit ihm halt verhandeln. Man kann nicht einer Diplomatie eine Chance geben, wenn man sagt, wir verhandeln nicht mit dem, sondern es ist nur noch der Übergangsrat. Und diese Praxis hat mit zu einer Eskalation beigetragen und mit zu diesem Krieg beigetragen. Und wenn ich dann zu dem Punkt nochmal frage, Gaddafi oder Opposition zu Gaddafi. Also ich finde das immer irgendwie total daneben zu tun, als wenn es nur diese zwei Pole gibt. Für mich gibt es immer noch das Völkerrecht. Und ich bin immer auf der Seite des Völkerrechts, was ein Gewaltverbot hat, was ein Souveränitätsrecht einräumt, ein Souveränitätsprinzip, die territoriale Integrität und eben ein Interventionsverbot einräumt. Also in der UN-Charta. Man muss sich nicht entscheiden zwischen einem Diktator und einer bewaffneten Opposition, die manipuliert und gelenkt wird von CIA und MI6 und was weiß ich, was da für krude Gestalten sind, ob die viel, viel besser sind als Gaddafi, das wird sich alles zeigen. Ich habe da meine Zweifel und deshalb bin ich eigentlich immer, es gibt für mich immer auch eine dritte Position und die Position ist gegen Krieg und im Sinne des Völkerrechts zu handeln. Und deshalb glaube ich, ist es halt wichtig, wenn man auch ein bisschen über Diktatoren spricht, dann sollte man nicht auslassen, dass man zum Beispiel über die Diktatur in Saudi-Arabien oder in Bahrain, wo die Saudis zum Beispiel einmarschiert sind und wo die UNO eben geschwiegen hat, wo viele andere auch geschwiegen haben und die Bundesregierung auch. Das finde ich zum Beispiel wirklich perfide, dann von Humanität zu sprechen, dann von Zivilschutz zu sprechen, also zum Schutz der Zivilbevölkerung zu sprechen. Wo bleibt die Humanität in Bahrain? Wo bleibt die Humanität in Saudi-Arabien? Wo bleibt die Humanität in allen autoritären Regimen, die allein im, also ob es jetzt Jemen ist, Syrien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate sind oder Bahrain und viele andere, die allein 2009, und das möchte ich euch wirklich mal sagen, allein 2009 Waffen, deutsche Waffen im Werte von rund 1 Milliarde Euro bekommen haben. Allein 2009. Und wenn wir heute darüber sprechen, wie schrecklich der Diktator Gaddafi ist, dann dürfen wir nicht darüber schweigen, dass sowohl die jetzige Koalition als auch Schwarz-Rot als auch Rot-Grün vorher diese Diktatoren gemästet und aufgerüstet haben, die mit ihren deutschen Waffen, die von den Bundesregierungen geliefert wurden, mit diesen deutschen Waffen ihre Bevölkerungen unterdrückt und kontrolliert haben und erschossen haben. Und diese Waffen sind es doch jetzt, die sich gegen die Waffen der NATO und der Bündnispartner sozusagen der NATO, gegen diese Waffen jetzt dieser Krieg gerichtet ist. Das ist die Perfidität dieses Krieges meines Erachtens.
Ja. Ja, herzlichen Dank, dass ich reden darf. Herr Jüngsen, mir hat es auch eher ein paar Minuten vor der Vortrag Spaß gemacht, wenn es mehr von Ihnen in Ihrer Partei gäbe.
Gibt es, keine Sorge, jede Menge sogar.
Jetzt komme ich aber zum Thema. Es ist verdammt schwierig, an objektive Informationen zu kommen. Als der Krieg in Libyen losging, habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal eine Biografie über Muammar al-Gaddafi lesen. Dann habe ich mich den Herrn von der Eifel umgeteilt, es gibt ein kleines, dünnes Büchlein über ihn. Ich habe nur mal seine Kinder- und Jugendzeit gelesen. Libyen, ein gespaltenes Land, von den Kolonialmächten Italien beherrscht. Übrigens, die Kolonialmacht bringt in den 30er Jahren etwa 300.000 Libyer um. Das ist heute auch eine Befreiungsarmee, also die Nachfolger der Mörder von Libyen haben gemordet. So. Öl geht Richtung Frankreich und Großbritannien. Irgendwann 1969 übrigens der Obrist, der eine Militärausbildung hat, an die Macht. Und jetzt dann irgendwann 1970, 1971 die ja, Nachfolger der Mörder, italienische Kolonisten, wie ist das, vor die Tür. Jetzt fängt er an, langsam böse zu werden für den Westen. Er macht eine andere Ölpolitik. Jetzt wird er besonders böse für den Westen. Und besonders böse ist, dass, ich möchte jetzt den Gaddafi nicht in Schutz nehmen, dass 1969 die Alphabetisierungsquote bei libyschen Frauen bei etwa 1% liegt. Jetzt ist die Politik so schlimm, dass inzwischen 90% der libyschen Frauen und Mädchen lesen können. Ich halte das für einen Skandal. So. Jetzt frage ich mich, jetzt frage ich mich also, warum ein Mann, der sehr verschieden ist, eine schillernde Persönlichkeit ist, der nicht besser ist und auch nicht schlechter ist wie andere Potentaten im arabischen Raum, wo, wenn ich das zusammenfasse, immer ein Problem ist, dass es einen Gewaltkult gibt, dass es sicherlich auch das Problem des männlichen Machismo gibt. In der ganzen nordafrikanischen Welt, aber übrigens auch bei Menschenrechtlern wie Herrn Berlusconi und Herrn Sarkozy, das sind ja auch alles ganz tolle Frauenrechtler, dass man jetzt beschließt, das müsste man ganz schnell beseitigt werden. Er ist plötzlich nicht mehr nützlich. Man hat vorher Verträge gemacht, dass er afrikanische Flüchtlinge abfängt, dass er jetzt auf Terroraktionen verzichtet, locker wie sie gesprochen worden. Übrigens, 1973 wurde ein libysches Flugzeug von westlichen Mächten abgeschossen. Ist nicht bekannt, das war vor Lockerbie. Das sind Sachen, die man eigentlich wissen sollte. Ich habe den Standpunkt, dass man auf militärische Aktivitäten verzichten sollte, dass man sagt, Evolution statt Revolution, der schnelle Umsturz und dann bleibt alles, wie es ist. Ich setze auf Änderung von Mentalitäten, dass sich eine Gesellschaft von innen zivilisiert, meinetwegen etwas mit Hilfe von außen. Aber nicht sagt, zum Beispiel die Gebiete, die jetzt im Osten kontrolliert werden, finde ich es schwierig, das die als befreite Gebiete zu bezeichnen, wenn dort jetzt Männer die Waffen haben, die vorher als Islamisten in Afghanistan und im Irak gekämpft haben. Ich glaube nicht, dass man bei Islamisten, die jetzt gegen Gaddafi sind, plötzlich von befreiten Gebieten sprechen kann und dass Islamisten, die gegen Gaddafi sind, plötzlich Demokraten geworden sind. Da würde ich mir ein bisschen mehr Tiefgang bei Ihrer Analyse wünschen insgesamt. Ich bin froh, dass Schwarz-Gelb gesagt hat, erstmal ganz grob, wir machen an diesem Krieg nicht mit. Wir können Sie heute nicht buchen, weil Sie hier nicht anwesend sind. Das Podium ist zu klein. Aber ich fand das richtig. Ja. Vielleicht spielt er noch so ein bisschen Hans-Dietrich Genscher eine Rolle, der es jemandem geschafft hat.
Oder die Landtagswahlen, die danach kamen.
Ja, oder das Kapital, das keine Interessen hat.
Aber auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass man nicht so eine belizistische Politik, die unter Rot-Grün begonnen wurde, jetzt nicht so automatisch alles andere, was jetzt kommt, Übergangsrat anerkennen, das sind dann so bündnistechnische Verpflichtungen, Verwicklungen, das ist eine faktische Unfreiheit, die man einrechnen muss. Aber ich bin ganz froh, dass man da nicht so automatisch gesagt hat, jawohl, jetzt kämpfen die Guten gegen die Bösen. Ich glaube, die Wahrheit ist viel differenzierter.
Ja. Ja, auch. Jetzt hier vorne eine Wortmeldung.
Ja, also ich habe mal eine Frage
von wem?
Sowohl an Sevin als auch an den Genossen Yüksel. Und zwar erstens, wir haben also Libyen, da gibt es eine UNO-Resolution, dass damit überhaupt eingegriffen wird. Dann haben wir Syrien, wo die Russen und, glaube ich, auch die Chinesen gesagt haben, in der UN mit uns nicht. Braucht man gar keinen Antrag stellen. So, jetzt ist ja Folgendes. Jetzt haben wir also zwei Alternativen. Libyen greift die NATO mit Gewalt an. In Syrien, wo auch die Bevölkerung zum Teil umgebracht wird, machen sie nichts. Was ist denn nun richtig, nach eurer Ansicht? Die nächste Frage, die gilt auch nur für Sevin. Du hast gesagt, Deutschland hat für 1 Milliarde Waffen geliefert. Da hätte ich gerne mal von dir gewusst, welche Waffen. Denn Deutschland darf zum Beispiel überhaupt keine schweren Waffen liefern, also keine Panzer, keine Artillerie, keine Raketen. Das nächste, das geht an den Yüksel, hat ja gesagt, dass die Amerikaner vorhatten, den Gerichtshof mit Luftlandetruppen ihre Leute zu befreien. Das ist der größte Blödsinn, den ich gehört habe. Es mag sein, dass drei amerikanische rechte Politiker das mal behauptet haben, aber die amerikanische Politik hieß es nicht gut gesagt.
So, jetzt ist Erich dran.
Mein Name ist Erich Eisel, mein Name ist Renate Eisel. Befindet sich immer noch in Tripolis. Wir haben vor über 3 Jahren für das Goethe-Institut ein deutsches Sprachlehrzentrum aufgebaut und das sich entschieden, zu Beginn der Konflikte dort zu bleiben, weil es mir wichtig ist, diese Arbeit zu machen. Sind überwiegend diejenigen, die bei euch lernen, Ärztinnen und Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, die ihre Facharztausbildung in Deutschland fortsetzen möchten, weil sie das dort in Libyen nicht kennen können. Und die daher die deutsche Sprache beherrschen müssen. Ich habe heute Nachmittag mit ihr noch telefoniert. Sie hat jetzt in dieser Woche 2 weitere Kurse abgeschlossen. Sie geht davon aus, hofft, wenn es dort weitergeht, dass es in der nächsten Woche wiederum 2 weitere Kurse sind. Ich möchte in einem ersten Teil euch mal kurz schildern, wie jemand aus Deutschland das erlebt. Renate Eisel sagt mir, dass es furchtbar wäre, sie ist etwa 1 Kilometer, 1,5 Kilometer von öffentlichen Gebäuden entfernt, dass sie in den Nächten immer nur die Explosionen gehört hat. dass sie frühere Antikriegsaktivistin wegen Cruise Missiles jetzt weiß, welche Geräusche diese Waffen verursachen, dass sie sagt, man denkt, die zischen einem durchs Schlafzimmer, dass eben von den Zerstörungen kaum etwas zu sehen ist, natürlich das, was die arabischen Medien veröffentlichen. Man, sie kommen an die Medien ran, Internet gibt es noch nicht mehr, schon seit Monaten nicht mehr, Handy funktioniert noch. Die Bevölkerung steht nicht hinter Gaddafi, hat es noch nie bestanden. Darüber diskutieren kann ich nicht, möchte ich nicht aus Sicherheitsgründen. Mit hier, weil natürlich von allen Seiten solche Telefonate abgehört werden. Aber, dass man in einer Millionenstadt irgendwo leben muss, dass es einen privaten und öffentlichen Raum gibt, der funktionieren muss, egal wer da oben irgendwie etwas zu sagen hat. Das ist auch wichtig. Und da versuchen die Menschen dort offenbar einander zu helfen, sind erheblich näher gerückt. Und sie ist insbesondere, wird insbesondere, sie spricht diesen Arabisch natürlich, Libyer freuen sich über alle Ausländer, die noch dort geblieben sind, weil sie das als solidarisch empfinden. Und die Versorgungslage ist schwieriger geworden, insbesondere im Erdölland Libyen mit Treibstoff. Es hat sich aber verbessert. Natürlich horten alle für einige Wochen, würde es vielleicht bei allen reichen mit den Grundnahrungsmitteln, die man noch kaufen kann. Ansonsten lebt man dort im Krieg ein normales Leben. Siehst, Renate, es kommt nicht an alle Informationen dran. Wir hier natürlich auch nicht. Die normalen Medien schreiben nur die Erklärung der Herrschenden. Manchmal kriege ich aus der Frankfurter Rundschau und aus der Taz Informationen, die ansonsten nicht so rüberkommen, die ich ihr dann sage und wo sie dann eben auch etwas mit anfangen kann. Die Information, dass eben dort die Ziele ausgegangen sind, angeblich, da sage ich gleich noch was zu, nach 11.500 Bombardierungen, erwiderte sie jetzt heute damit, dass sie sagte, ja, das kann schon sein, die letzten Tage haben sie auch keine Angriffe mehr gehört. Sie will dort bleiben und hofft, dass sich das irgendwie normalisiert. Sie weiß nicht, obwohl sie Libyen-Kennerin ist, wer diejenigen sind, die in Benghazi das Sagen haben. Und sie hat vor einem Angst, nämlich Angst, dass man später als Frau dort nicht mehr studieren und Deutsch lernen kann. Das vielleicht als erster Bericht. Als zweites eine Einschätzung, das ist meine und nicht die meiner Schwester. Ich möchte euch erinnern, an die Afghanistan-Kriege. Die Taliban sind von CIA jahrelang gefördert worden, um die Kommunisten da rauszukriegen. Die fördern nicht nur die Richtigen immer, sondern was ihnen gerade in den Kram passt. Nach dem 11. September hat es über ein halbes Jahr gedauert, bis der Afghanistan-Krieg dann dort gegen die Taliban losging. Nach der Libyen-Resolution hat es Stunden gedauert, bis sie mit den Bombardierungen angefangen haben. Das bedeutet, die haben ihre Ziele vorbereitet. Die haben alles gespeichert. Die bereiten solche Ziele systematisch vor. Und wenn man eben sieht, dass einer, der in der Führungsebene derjenigen ist, die jetzt dort in Benghazi sind, dass der von CIA ausgebildet worden ist, dass ihre Leute dann dort arbeiten, dann muss man eben sich auch etwas denken. Und das andere, wir hatten schon vor 3 Monaten eine kurzfristig umgeswitchte Veranstaltung im Bahnhof Langendreher zu Libyen und dort wurde ganz konkret dargestellt, welche NATO-Pläne es gibt, Libyen zu teilen in den reichen, ölreichen Osten, bevölkerungsmäßig ist da sowieso nicht viel, und den nicht, der soll unter Kontrolle geraten. Und den nicht so reichen, ölreichen Westen, da soll ruhig Gaddafi und seine Leute zu tun haben. Und das, nur das wird vorbereitet. Und nur die Interessen haben die. Und nur deswegen wird ein solcher Stellungskrieg gemacht. Als Pazifist finde ich kriegerische Auseinandersetzungen furchtbar. wenn sie stattfinden, muss man verhandeln. Und das ist der einzige Punkt, wo ich diese schwarz-gelbe Regierung nicht in Schutz nehmen will. Das ist Taktik gewesen, dass eine Konfliktpartei aus dem Westen sagt, ich halte mich da raus, um für die notwendig, wenn alles niedergeräumt ist, wenn der Osten zur Verfügung steht, dann für die notwendigen Verhandlungen doch noch zur Verfügung zu stehen. Und letztlich als Jurist muss ich sagen, eine solche Resolution, alle notwendigen Mittel zum Schutz der Zivilbevölkerung zu beschließen, und dann 12.000 Einsätze, geplante Einsätze, Drohneneinsätze, die eben einprogrammiert sind und sowieso schon geplant waren, durchgespielt waren, zu machen. Das ist das, der Anfang des Endes des internationalen Völkerrechts.
Ja, ja, stimmt. Und du, Christian, hast du dich gemeldet? Da hinten war eine Wortmeldung.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Schmidt. Und zwar, wie kommst du darauf, dass in Libyen Menschenrechte verteidigt werden? Wenn man sich die Politik des Westens im Nahen Osten an, zum Beispiel die letzten Jahre, haben Menschenrechte dort überhaupt keine Rolle gespielt. Also wir haben dort Regime unterstützt, wo noch Hände amputiert werden, wo Menschenrechte nicht geklopft werden, sprechen von Saudi-Arabien. Wir haben übrigens Panzer hingeliefert, Genosse.
Hier vorne.
Ich war das, Christian.
Bitte?
Ich war das, Christian.
Genau.
Ja.
Weil da haben wir Panzer im Kerzbücher. Und der Westen hat dort massiv Regime unterstützt, wo er wusste, wie diese Regime mit ihren Leuten umgehen. Und zwar aus strategischen Interessen. Weil der Westen dort vor Ort geostrategische und auch ökonomische Interessen hat. Meiner Meinung nach. Und deswegen wäre meine Frage, wie wir jetzt darauf kommen, dass es dort vor Ort in diesem Krieg um Menschenrechte geht. Menschenrechte spielen in der Außenpolitik des Westens überhaupt keine Rolle. Libyen ist einfach ein Land, was geostrategisch, wenn es gerade ganz richtig gehört, wichtig ist für den Westen. Es liegt vor der Haustür, es hat Erdöl, es hat Erdgas und außerdem ist da noch die Bedeutung, dass die Flüchtlingsströme, die sich durch von Afrika nach Norden wälzen, Richtung Europa, dort aufgehalten werden sollen. Und das nutzt Gaddafi im Moment ja auch sozusagen als beziehungsweise das funktioniert nun eben gerade nicht. Und da sieht man, was die Gründe sind, für den Westen dort einzugreifen. Weil das einfach viel zu wichtig ist, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Und hier sehe ich einfach auch das Problem. Erstens ist es total verlogen, wie der Westen davor geht. Und da würde ich mal fragen, wie Sie auf die Idee kommen, dass es hier um Menschenrechte geht. Und zweitens frage ich auch, ob dann das vor so einem Hintergrund das Ergebnis ein besseres sein kann. Also ob es denn in eine richtige Richtung geht. Also wir hatten vorher ein Unterdrückungsregime und so wie ich das sehe, führt der Westen hier einen Krieg, um nicht die Kontrolle über ein wichtiges Land für ihn zu verlieren. Und daher würde ich mal von Ihnen gewusst, wie Sie...
Gut, ja, ich denke mir, war ja klar, wenn wir jetzt Diskussionen eröffnen, dass wir tatsächlich von der UN-Resolution wegkommen zu den Motiven, die da eine Rolle spielen. Und ich habe mir vorhin das nochmal durchgelesen, auch die Schlussresolution des G8-Gipfels. Und das ist im Gegensatz zur UN-Resolution dann schon ziemlich ehrlich. Da taucht der Begriff Schutz von Menschenrechten, Zivilbevölkerung überhaupt nicht mehr auf, sondern da geht es nur noch um Regimewechsel. Da wird das ganz offen und ehrlich erklärt, weshalb man diesen Krieg angefangen hat und welches das Ziel dieses Krieges ist. Und ich denke mir, das ist eben mein Punkt, warum jetzt die Grünen beispielsweise so naiv sind und sagen, ja, also wir haben das, also was Christian jetzt auch gesagt hat, wir haben das tatsächlich geglaubt, dass es da um Menschenrechte geht. Also das ist, finde ich, wenn man so lange Politik macht und Außenpolitik macht, das dann so zu analysieren, das wird das erste Mal in der Geschichte der Menschheit sein, wo die NATO für Menschenrechte sich einsetzt. Das ist für mich unvorstellbar. Und vor allen Dingen, man hat es doch schon nach den ersten zwei Tagen gesehen, die haben sich doch wie die Kesselflicker darum geprügelt, wer den Einsatz macht, wer da das Sagen hat. Wenn die alle für die Menschenrechte wären, dann würden sie sagen, mach du doch mal. Ne? Also das war so auffällig von Anfang an. Und der US-amerikanische Kriegsminister hat das doch auch vorher gesagt. Wenn wir da eine Flugverbotszone durchsetzen, dann ist das ein langer Krieg, den wir da führen. Also insofern waren die Positionen klar und das ist, aber wie gesagt, das sage ich, weil du jetzt nicht die SPD-Position vertrittst, ne? Das ist, ich sag mal, das ist bei der SPD noch stärker zum Teil als bei den Grünen. Wie kann man in der Öffentlichkeit so etwas mitmachen? Das ist mir völlig unerklärlich.
Und demnächst wieder den Außenminister eines NATO-Staates stellen. Ach,
darf gut, man aber ja. Auch mal was dazu sagen? Ja. Das wäre ja auch nicht schlecht. Also erstens, das habe ich eingangs auch deutlich gemacht und das ist, glaube ich, auch sehr klar. Die UN-Resolution sieht kein Regime-Change vor. Und wer versucht, dort mit militärischen Maßnahmen einen Wechsel des Regimes herbeizuführen, verstößt gegen die UN-Resolution. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, das war ja die Frage, die erste Frage war das richtig in einer solchen Situation, dort ein Stoppschild aufzustellen und entsprechende Maßnahmen auch gegen diesen Diktator zu ergreifen. Und da sage ich, ja, das ist richtig, dass die internationale Gemeinschaft das tut und sie sollte es öfter tun. Und der Verweis darauf, dass es Doppelmoral gibt und dass das in ganz vielen Fällen nicht getan wird, ist doch kein Argument dafür, zu sagen, wenn es dann mal getan wird, dann sage ich auch, nee, lieber jetzt auch nicht, weil das wird ja so oft auch nicht getan. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was wird dann gemacht? Und ich habe mit keinem Wort, auch im Bundestag nicht, auch nicht in den Erklärungen, die wir abgegeben haben, gesagt, Deutschland solle sich da militärisch an solchen Aktionen beteiligen oder es sollen praktisch die NATO operieren als Luftwaffe der Aufständischen. Das hat sie getan. Das ist ein schwerer politischer Fehler. Es ist auch völlig falsch, Tripolis zu bombardieren. Warum? Was bombardiert man da? Da wird nicht gekämpft. Die Resolution sagt, Schutzzonen, die ausgewiesen sind, die wurden ja benannt, können verteidigt werden gegen Angriffe. Aber in Tripolis gibt es keine Angriffe. Also es ist auch falsch, dort zu bombardieren. Das ist völlig klar, das muss man kritisieren, das ist ein Fehler. Es führt auch genau zu einer Situation, die ja beschrieben worden ist, dass man sozusagen auf eine Teilung des Landes hinausläuft, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube da weniger an solche Theorien, dass das alles irgendwo von ein paar Masterminds bei CIA und sonst irgendwo geplant wird. Ich glaube eher, dass das einfach dann die praktischen Entwicklungen in solchen Auseinandersetzungen sind, wenn es einen Pakt gibt und die eine Seite das nicht schafft, die Oberhand zu gewinnen und die andere auch nicht. Und das passiert da jetzt. Das ist falsch und das ist schlecht. Und es kann nur die Möglichkeit einer politischen Lösung geben. Und natürlich ist das klar, dass die politische Lösung mit beiden Konfliktparteien passieren muss. Und da diese Resolution, die UN-Resolution, auch keinen Wechsel des Regimes vorsieht, bedeutet Konfliktparteien, beide Beteiligten, das heißt das Gaddafi-Regime und die Aufständischen, müssen an einen Tisch gebracht werden und es muss verhandelt werden. Das ist die einzige Lösung, wie man da rauskommen kann. So, das ist erstmal der entscheidende Punkt. Aber daraus würde ich, dass man jetzt diese Entwicklung hat, nicht ableiten, dass es falsch war zu sagen, man klagt einen Mann wie Gaddafi vor dem Internationalen Strafgerichtshof ab. Ich halte es für richtig, dass es ein Waffenembargo gibt, dass Waffenlieferungen in dieses ganze Gebiet unterbunden werden. Das muss man dann übrigens auch durchsetzen mit entsprechenden Schiffen. Das halte ich nicht für richtig und für falsch und das verstößt auch gegen die UN-Resolution. Ja, natürlich, Gaddafi bekommt auch Waffen. Ist doch auch klar, dass er die auch auf anderen Wegen bekommt.
Das weiß die NATO nur nicht, dass er dagegen verstößt, oder was?
Das muss man entsprechend kritisieren. Ich kann ja sozusagen jetzt nicht in Haftung genommen werden für Entscheidungen der französischen Regierung, die dort seit langem eine sehr dubiose Politik macht. Deswegen habe ich es auch immer für falsch gehalten, sich an Frankreichs Seite sozusagen und unter französischem Kommando an einer solchen Militäraktion zu beteiligen. Also all diese Punkte, die Kritikpunkte, die da genannt werden, kann ich ohne Probleme unterschreiben. Ich kann sagen, das ist falsch, das sollte man so nicht tun. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man auf der anderen Seite sagt, wenn es mal den Fortschritt gibt, dass die Vereinten Nationen, das ist ja nicht nur der Westen, sondern auch Russland und China, auch die Arabische Liga, sich dazu bewegen zu sagen, jetzt klagen wir mal einen Diktator an und wir ergreifen auch entsprechende Maßnahmen, dass dann sozusagen, das kommt ja, muss das denn sein? Das kann ich ehrlich gesagt, auch was ich hier zum Teil an Argumenten gehört habe, auch von dir da gehört habe, das kann ich wiederum nicht verstehen. Ich würde sagen, dass diejenigen, die für Menschenrechte kämpfen, und es gibt immer ein Spannungsfeld zwischen der Frage Verteidigung von Menschenrechten und der Frage, wie kann man eine friedliche Entwicklung gestalten und wie kann man das durchsetzen, dass Frieden herrscht. Da gibt es nun mal ein Problem. Aber dass man diese andere Seite sozusagen jetzt wegwischt und auch sagt, das halte ich sogar für einen Rückschritt, dass das in der UNO endlich eine solche Instanz gibt wie den Strafgerichtshof, dass es endlich mal eine solche Mehrheit gegeben hat. Und dann sagt man, wie konntet ihr das begrüßen, dass die sich da mal durchgerungen haben, das mal zu machen? Und dann mit dem Argument, in anderen Fällen machen sie es aber nicht, ist das nicht ungerecht? Ist das nicht ungerecht, dass jetzt mal ein Diktator verfolgt wird, wo doch so viele andere nicht verfolgt werden? Und wie kann man auf so eine unsinnige Idee kommen, das dann auch noch zu begrüßen? Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Und da lasse ich mich nicht in Haftung nehmen für Militäraktionen, die ich immer kritisiert habe, die Grünen übrigens immer auch kritisiert haben. Das ist der Unterschied, Kollege, zu der Sozialdemokratischen Partei, die das nämlich nicht getan haben.
Spreche für mich.
Aber ja, gut, natürlich kannst du das sagen, aber wir reden ja hier auch sozusagen als Vertreter von Parteien, da muss man das ja auch mal sehr deutlich sagen. Da haben wir sehr deutlich und sehr klar unterschieden, aber ich fände es schon wichtig, dass man sich mit diesen beiden Punkten auseinandersetzt, dass diese Militäraktion, so wie sie durchgeführt wird, falsch und schlecht ist, dass bestimmte Dinge gemacht werden, die man auf gar keinen Fall machen darf und die nicht von der UN gedeckt sind. Aber daraus abzuleiten, auch aus dem Ärger darüber, dass man sagt, da werden aber solche Militäraktionen gemacht, das andere Kind sozusagen mit dem Bade auszuschütten, zu sagen, alles was vorher war, dass die Vereinten Nationen in diese Richtung geben, das sind mühsam errungene Fortschritte der internationalen Bewegung, auch um Menschenrechte durchzusetzen. Wenn wir jetzt mal so viel Druck haben, aufbauen können, in dem einen Punkt, dass das gemacht wird, dass man sich darüber nicht freut, sondern eher gequält sagt, ja, also, nee, eigentlich nicht. Das finde ich für mich persönlich sehr schwer nachvollziehbar.
Also ich muss dem leider widersprechen. Weil du zählst im Grunde gesagt sozusagen, dass sozusagen weil die Arabische Liga dafür war und in den Vereinten Nationen es eine Mehrheit gegeben hat, sei sozusagen dieser Einsatz richtig, zählst dann aber mindestens 7 Punkte auf, warum das alles falsch ist. Weil sozusagen, ja, weil sozusagen die NATO dann doch Tripolis bombardiert, weil sie doch die Aufständischen bewaffnet, weil sie doch einen Regimewechsel will und sonst was. Also da muss ich jetzt im Endeffekt sagen, in deinem Resümee zumindest, dass du dich getäuscht hast oder eben betrogen worden bist. Und dass zumindest die Intention, die da von vornherein gesagt worden ist, nicht die richtige war.
Aber das war voraussehbar.
Ja, sicher, für mich war das voraussehbar. Nur ich sag mal was dazu, was hier auch angesprochen worden ist. Internationaler Strafgerichtshof, ich bin da sehr für. Aber ein Gericht zeichnet sich dann dadurch aus, dass es im Grunde Justitia ist blind. Und hat, guckt nicht auf, mit einem Auge nur sozusagen auf eine Gruppe. Das heißt, Recht kann nur dann geurteilt werden, wenn Recht gegen jedermann gleich gilt. Und im internationalen Recht ist das so, dass im Grunde genommen manchmal der Schwächere auch vom Stärkeren geschützt werden muss und dass der Stärkere sozusagen auch in seine Grenzen durch das internationale Recht zurückgewiesen werden muss. Nach der Besetzung Iraks hat es 800.000 Tote gegeben. Und die Amerikaner sind für Zehntausende von Toten im Irak hauptverantwortlich durch ihre privaten Sicherheitsfirmen. Die haben Zivilisten erschossen, wir haben bei WikiLeaks haben wir die Bilder gesehen, haben die Veröffentlichung gesehen. Jetzt frage ich dich, gegen welchen in der amerikanischen Administration wird im Grunde genommen ermittelt? Gegen niemanden. Gegen wen wird im Grunde genommen aus der amerikanischen Administration derer, die noch am Leben sind, die im Grunde genommen mit CIA in den 70er Jahren Regimewechsel, damals in Argentinien und in Chile und in Panama, gegen wen wird denn da ermittelt? Die kommen, halten hier Vorträge, kriegen 100.000 Euro dafür und gehen wieder nach Hause. Also, das internationale Strafgerichtshof, ich bin da sehr für die Institution, aber ein internationales Strafgerichtshof hat man nicht dadurch, indem man vorne ein Schild anklebt, dass das dieser internationale Strafgerichtshof ist, sondern man muss genau gucken, ob dieses internationale Strafgerichtshof denn auch objektiv sozusagen Recht gegenüber jedermann walten lässt. Das tun sie nicht, sonst hätten wir sozusagen bei den schweren Menschenrechtsverletzungen allein in den letzten 10 Jahren auch die Amerikaner auf der Anklagebank und Bush und andere auch auf der Anklagebank sehen müssen. Das sehen wir nicht. will noch mal zu der Frage zu den Genossen was sagen. Saudi-Arabien würde im Grunde genommen, dürfen wir gar nicht liefern. Also es sind Schutzpanzer hingeliefert worden, Leopard 2 Panzer hingeliefert worden, G3 Gewehre von Heckler Koch.
Es ging um Libyen.
Ich rede ja von Diktatur.
Saudi-Arabien, sprech von Libyen, bitte. Beantworte die Frage, die ich gestellt habe.
So, von alles andere. Okay, das kann ich auch beantworten. Ich will nur damit sagen, dass die Bundesregierung nach wie vor auch in diktatorische Regime Waffen liefert. Das ist Saudi-Arabien. Das ist Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist keine Demokratie. Und in den letzten 5 Jahren sind an Libyen Nachrichtentechnik im Wert von 600 Millionen Euro geliefert worden. Überwachungstechnik sozusagen, womit Telefone von Regimegegnern abgehört werden können, dass im Grunde genommen Internet überwacht werden kann, dass sozusagen Regimegegner aus den Häusern geholt werden und sonst was. Also passive Militärnachrichtentechnik oder aktive Nachrichtentechnik, die mitunter genauso schlimm ist wie ein Heckler-Koch-Gewehr oder ein Leopard-2-Panzer. So. Also ich kann hier nur meinen...
Gut, aber jetzt machen wir keinen Dialog, sondern...
Ich habe noch eine Frage, die möchte ich auch noch beantworten.
Eine Frage.
Also du wirst mir ja erlauben, dass ich meinen Standpunkt hier darlege und ich gestehe dir zu, dass du deinen Standpunkt hast und wir sind ja divergiert. Okay, ich habe einen anderen Standpunkt dazu. Zu Libyen und Syrien hast du eine Frage gestellt. Ich würde ganz banal beantworten, die Russen sind deshalb so sehr an der syrischen Seite, weil sie schon aus der Zeit der Vater Assad, 1983, der übrigens auch ein Massaker damals mit 10.000 Toten zu verantworten hatte, schon damals durch die damalige Sowjetunion gedeckt worden ist und die heutige russische Administration, wenn man so die nach Mittel- und Osteuropa guckt, die besten Verbindungen nach wie vor zu Syrien und zu der Assad-Clique und auch zu dem militärischen Bereich da nach wie vor auch hat. Syrien erhält nach wie vor im großen Umfang auch Waffen, auch von russischen Firmen. Und ich würde sagen, der entscheidende Unterschied ist, dass nicht nur Russland auf der Seite Syriens ist, sondern der entscheidende Unterschied ist, dass da kein Öl in Syrien zu holen ist und das Interesse des Westens sozusagen da eher tertiär ist, da die Menschenrechte durchzusetzen.
Darf ich ganz kurz, weil die Frage auch gestellt worden ist, also von Panzern nach Libyen hat ja keiner gesprochen. Ich finde es auch ganz unglaublich. Man möchte es ja eigentlich gar nicht wahrhaben, ne? Dass Deutschland mit dem Tod so ein großes Geschäft macht. Das boomt ja. Deutschland ist nicht umsonst drittgrößter Waffenexporteur, was besonders durch, das muss man auch einfach mal sagen, durch die Regierungszeit von Rot-Grün mit befeuert wurde. Ist es zum drittgrößten Waffenexporteur aufgestiegen. Man will es nicht so gerne wahrhaben. Es ist aber so, wir verdienen an dem Geschäft mit dem Tod weltweit. Und dazu gehört nicht nur Saudi-Arabien und Syrien, dazu gehört auch Libyen. Ja, Panzer nicht, aber man muss sich einfach mal die Rüstungsexportberichte angucken. Und 2009 war es so, dass Libyen allein 2009 Waffen und Rüstungsgüter im Werte von 83 Millionen Euro von Deutschland aus bekommen hat. Und dazu gehören auch Abschussanlagen, ich habe es mir jetzt nochmal genau aufgeguckt, Abschussanlagen für Panzerabwehrraketen Typ Milan 3 und eben auch Maschinengewehre, die deutsche Maschinengewehre, die dort auch in Bildern festgehalten worden sind. Und ich finde die Diskussion, also jetzt dürfen wir das eine liefern oder nicht, oder aber wenn da Panzer nicht geliefert worden sind, dann ist das weniger schlimm. Oder wenn Handys über Überwachungstechnologien geliefert worden sind, dann finde ich das weniger schlimm. Ich finde das insgesamt schlimm, muss ich sagen. Weil letztendlich gehört in einem autoritären Regime Überwachungstechnologie dazu, die Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterdrücken. Ja. Das sind Repressionsinstrumente, die die deutsche Bundesregierungen, frühere auch, an diese diktatorischen Regime geliefert haben, wohlweislich, was mit diesen Waffen und was mit diesen Instrumenten geschieht. Wohlweislich. Und da war nichts von Humanität, da war nichts von Zivilbevölkerung schützen, nichts dergleichen. Hauptsache, die Kasse hat geklingelt. Und die Kasse klingelt immer noch, muss man leider sagen. Friedhoff spricht vom Waffenembargo. Ich bin dafür, lasst uns doch von hier auch ein Signal geben, dass man für ein Waffenexportverbot streitet. Wieso wollen wir ein Geschäft machen mit dem Tod? Warum? Und wenn man diese Einschränkungen macht, Waffenexportverbote in Krisengebiete, in Spannungsgebiete, ja, bitteschön, Leute, wachen wir mal auf. bis vor letztem Jahr war Libyen ein stabiler Staat. Ägypten war ein stabiler Staat. Tunesien war ein stabiler Staat. All diese Staaten galten und gelten immer noch teilweise als stabile Staaten. Und ich sage es noch einmal, wo es keine Versammlungsfreiheit gibt, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, wo es keine Pressefreiheit gibt, wo die Menschen unterdrückt werden, wo Frauen wie in Saudi-Arabien noch nicht einmal Auto fahren dürfen, wo Frauen und Menschenrechte mit Füßen getreten werden, da darf es keine deutschen Waffen, da darf es keine deutsche Ausbildungshilfe, da darf es keine deutsche Ausstattungshilfe und da darf es auch keine Militärausbildung und Militärberatungsmissionen geben, die am laufenden Band von der deutschen Bundesregierung und den früheren beschlossen wurden und immer noch beschlossen werden. Weil das sollten wir nicht mitmachen, dass BKA-Beamte, als die ganzen Aufstände in Ägypten schon stattgefunden haben und die Menschen zu Zehntausenden und Hunderttausenden auf dem Tahrirplatz waren, waren BKA-Verbindungsbeamte da, um den Leuten dort, den Sicherheitskräften, Polizeitaktiken beizubringen und zu sagen, wie man diese Meute da, also in ihren Augen, die Menschen unter Kontrolle bekommen kann. Ich finde das einfach widerlich, ja, auf der einen Seite diesen Systemen Ja zu sagen und sie mit zu unterstützen und auf der anderen Seite dann auch noch die Menschen im Mittelmeer ersaufen zu lassen. Ja, da frage ich mich, wo bleibt die Humanität gegenüber den Flüchtlingen aus Nordafrika, die auch noch mit solchen Frontex, mit solchen Grenzschutzagenturen martialisch daran verhindert werden, ja, irgendwie sicheren Boden unter die Füßen zu bekommen, diese schutzsuchenden, notleidenden Menschen, das wurde ja mit aufgerüstet, auch solche martialischen Agenturen wie Frontex, die gehören einfach abgeschafft. Ja. Ist nichts mit Demokratisierung. Die müssen abgeschafft werden.
Also ich glaube, dass hier keiner dem widersprochen hat, dass der Einsatz in Libyen ausschließlich von Güte und Mitmenschlichkeit motiviert wird. Ich glaube, das hat auch Herr Schmidt nicht gesagt. Und es ist einfach nicht so gewesen, dass irgendwann in der Geschichte Menschenrechte und Demokratie mal sich durchgesetzt hätten aus reiner Nächstenliebe, sondern es war immer mit Eigeninteressen verbunden. Sollen wir deswegen darauf verzichten? Nur weil wir sagen, ja, es war mit schmutzigen Eigeninteressen verknüpft, dass es irgendwo eine demokratische Revolution gegeben hat. Sollen wir dann sagen, nee, das wollten wir nicht. Klar ist es einfach schmutzig angefangen, aber das, was wir heute haben bei uns im Land und in unserem Nachbarstaat in Europa, das basiert darauf, dass irgendwann Menschen mit der Macht ein Eigeninteresse daran hatten, dieses System zu installieren. Und deswegen jetzt zu sagen, das ist alles schlecht, das wollen wir alles nicht, das halte ich für kein Argument. Klar, Außenpolitik ist ätzend. Da treffen wir ständig auf Diktatoren, die irgendwie zu ihren Landsleuten scheiße sind. Und dann kann ich natürlich sagen, mit denen mache ich keine Geschäfte, deren Öl will ich nicht haben. Nur das Problem wird sein, andere Leute kaufen denen das Öl ab, das tut denen nicht groß weh, eben, die machen den Vertrag dann mit den Chinesen oder den Brasilianern, die diese Hemmung nicht haben. Und da ändert sich an diesem Regime nichts. Und deswegen dann zu sagen, wir machen mit denen keine Geschäfte, das ist moralisch toll, aber es ist auch ein ganz kleines bisschen billig. Denn wenn wir diese Humanität wollen, wenn wir sagen wollen, okay, wir machen das jetzt alles mal moralisch einfach, dann müssten wir doch sagen, gut, wir haben auf Exportsubventionen zu bezahlen, wir sorgen dafür, dass es endlich Gerechtigkeit auf der Welt gibt, eine bessere, schönere Welt. Jetzt verbrauchen wir im Moment mit 20% der Bevölkerung ungefähr 80% der Ressourcen. Wollen wir jetzt alle auf ein Dreiviertel von dem, was wir haben, verzichten? Also das sehe ich hier nicht. Und da kann ich nicht sagen, ja, aber moralisch ist das nicht einwandfrei. Natürlich ist es moralisch nicht einwandfrei.
Ein bisschen auch für die Atomenergie. Kernkraft. Das ist dasselbe Argument. Der Strom wird ausgehen.
Da kann ich auch antworten. Oder Kühlschopf kannst du auch antworten.
Welche Frage?
Auf die mit den Sanktionen. Also die Sanktionen sind, es gibt ungefähr 100 libysche Firmen, die gelistet sind, auch die entsprechende Ölfirma, aber das Ganze hat insofern keine große Wirkungsmacht, als diese ganzen Firmen im Augenblick, es wird weder noch Öl exportiert, es ging vorher um Öl, was schon verkauft war, auf den Spotmärkten da war, da im Augenblick nichts verkauft und geliefert wird, gibt es da auch nur noch wenig zu unterbinden an dem Punkt. Das ist, die Listen sind da, es ist mit dieser UN-Resolution auch ein Sanktionskomitee eingesetzt worden, was zum ersten Mal tatsächlich die Befugnisse hatte, eben auch diese Finanzströme ihnen nachzugehen und sie auch zu kontrollieren und zu unterbinden. Das heißt, es ist ein großer Fortschritt übrigens, es ist einer der ersten Fälle, wo solche Sanktionsmaßnahmen wirklich mal so durchbuchstabiert worden sind mit dem Sanktionskomitee, dass man überhaupt Handhaben hat. Daraus kann man Hoffnung für zukünftige Maßnahmen sozusagen ziehen, wo man sagt, wenn man genau darüber nachdenkt, wie kann man eigentlich gegen Diktatoren unterhalb der Schwelle von Militäreinsätzen vorgehen, dann ist diese Frage der Sanktionen eine zentrale Frage. Auch die ist zweischneidig. Wir wissen alle, dass unter Sanktionen auch in bestimmten Situationen die Zivilbevölkerung leiden kann. Auch Sanktionen sind kein Allheilmittel. Aber wenn man nicht sagen will, wir haben gar kein Mittel international, um Druck auszuüben, dann muss man über solche Sachen wie Sanktionen und Embargo entsprechend nachdenken.
Wird ja schon reichen, die Unterstützung einzustellen.
Ja, genau.
Das war das Erste, was gelogen. Das
sind Bestandteile dieser Maßnahmen und die finden auch in dem Maße statt. Es gibt Reiseverbote und. Ich sage nur, das ist auch zum Beispiel ein Element, was man sich angucken muss in dieser Sanktion. Wir sprachen über Völkerrecht. Völkerrecht gibt es nicht als festes, geschriebenes Gesetzbuch mit 23 Bänden, sondern es wird weiterentwickelt, jeweils Fall bei Fall. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt, der dort gemacht worden ist, um neue Instrumente zu bekommen. Und ich sage gerade, die Friedensbewegung sollte sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen, weil alle, die gegen Militäreinsätze argumentieren als Mittel der Politik, sind unter Druck, Antworten zu geben, was man denn sonst machen kann. Ja. Wenn man sich in die Ecke manövriert und zu sagen, leider haben wir festgestellt, man kann gar nichts machen. Aber und die anderen Druckmittel, die da sind, wollen wir auch nicht anwenden, dann ist man völlig in der Defensive. So, weil ja gut, das ist das Thema auch, warum, welche Gründe gibt es denn zum Beispiel, diese Resolution gut zu finden? Dann würde ich sagen, alle, die sich mit dieser Frage beschäftigen, was kann man denn machen unterhalb dieser militärischen Schwelle, die haben gute Gründe, sich das mal genau anzugucken, was da an Sanktionskomitee beschlossen wurde und was da gemacht wird, weil das tatsächlich ein wichtiger Schritt ist. Und weil wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur schwarz-weiß an dem Punkt argumentieren, kann ich nur sagen, das lohnt sich in der Frage, und die Frage ging ja danach, was wird gemacht, der Sache wirklich mal ausführlicher nachzugehen und zu sagen, da glaube ich, hat die UNO an diesem Punkt einmal gute Arbeit geleistet.
Ja, zwei Punkte. Der erste noch zu dem, was da hinter mir gesagt wurde. Ich finde, da wird auch wieder eine etwas komische Welt gemalt. Da gibt es Demokratien, die aus irgendwelchen Gründen es geschafft haben, zivilisierte Verhältnisse herzustellen. Und die gehen jetzt Hilfe suchen, weil sie Ressourcen brauchen, in die Welt los. Und da sind plötzlich Diktatoren und die haben gar nichts anderes, ja, können gar nichts anderes machen, als dann plötzlich mit denen Geschäfte zu machen. Die meisten dieser Diktatoren sind nur deshalb so lange und immer noch und die ganze Zeit über in ihrer Machtposition gewesen, weil sie die Interessen der etablierten westlichen Staaten vertreten haben, weil sie dafür gesorgt haben, dass ihre Rohstoffe günstig in den Westen abtransportiert werden konnten. Und einer wie Gaddafi hat seine schlimmsten Menschenrechtsverletzungen mit ziemlicher Sicherheit nach der Zeit gebracht oder begangen oder seine Armee begangen, als er sich mit dem Westen gut gestellt hat. Es mag schon sein, dass man mit Überwachungsmitteln keine Menschen tötet, aber mit Überwachungsmitteln hält man hervorragend Flüchtlinge von Europa fern. Und da gab es umfangreiche Abkommen mit Gaddafi. Keiner hat diese schwersten Menschenrechtsverletzungen thematisiert. Natürlich nicht, die wurden im Auftrag des Westens begangen. Wie hat es dann gemacht? Da hat sich keiner die Finger dreckig gemacht. Natürlich, wir haben nur die Überwachungstechnik geliefert, geschossen auf die Flüchtlingsboote, hat man dann mit den Waffen, die man woanders hergekriegt hat. Aber ohne die Ordnung wäre es nicht gegangen. Also unterm Strich geht es doch überhaupt nicht darum, so zu tun, als gäbe es da Diktatoren und dann gäbe es tolle Regime im Westen, die überhaupt nicht wissen, wie sie Politik machen sollen, weil doch die ganze Welt von Diktatoren wimmelt. Gerade deswegen wimmelt doch die Welt von Diktatoren, dass die Geschäfte des Westens reibungslos laufen. Es ist eben kein Zufall, dass im Zweifelsfall die Herrscher, und ob Gaddafi für afrikanische Verhältnisse besonders schlimm ist, das mag ich sehr dahingestellt sein lassen, ist ja zu den Verhältnissen in Libyen im Vergleich zu anderen einiges gesagt worden. Und das ist eben dann die unsichere Kantonisten aus der Sicht des Westens trifft, eben die Gaddafi. Das ist kein Zufall. Und es ist auch kein Fortschritt der UNO, sondern das hat eben eine Logik. Es ist ja gesagt worden, es geht nicht nur darum, dass Saudi-Arabien oder Bahrain nicht kritisiert worden ist. Bahrain hat blutig Aufstände niedergeschlagen, Saudi-Arabien hat dabei mitgeholfen und wird andererseits vom Westen, wahrscheinlich auch von Ihnen, dafür gelobt, dass es jetzt hier die Position des Westens verteidigt. Es geht hier nicht darum, Verlogenheit festzuhalten. Es geht nicht darum, die Einhaltung ihrer Ideale einzuklagen, sondern es geht darum, die wirklich unguten Interessen, ökonomischen und infolgedessen auch politischen Interessen, zu benennen und zu kritisieren.
Einmal ganz
offen. Ja, eigentlich, ich habe nicht viel zu sagen, weil so komplex die Sache ist, aber die anderen haben schon alles erzählt, viel besser, als ich hätte sagen können. Aber ich frage mich, warum muss er wieder der NATO einspringen? Wie kommt das denn? Warum muss er der NATO wieder sofort am nächsten Tag schon da sein und bombardieren? Wie kommt das so? Warum machen nicht die anderen?
Anderen?
Ja, da kann man gar nicht. Anfangs haben sie über Verbrecher geredet. Sie haben ein Mandat im Bundestag. Ja. Ich würde damit ein bisschen vorsichtiger umgehen. Wenn ich das sage, irgendwo an der Biertheke, das geht runter. Aber sie sollte das nicht so leise, die Menschen, also sagen wir mal Diktatoren, als Verbrecher zu nennen.
Oha.
Ich finde, man muss Linien und die dafür zur Rechtfertigung herangezogene Responsibility to Protect im größeren Kontext, im größeren Kontext unserer Kriegspolitik, manche sagen Verteidigungspolitik. Die ist ja dadurch gekennzeichnet, dass in den aktuellen Weißbüchern auch ökonomische Interessen als Kriegsgrund gelten. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass zum Beispiel ein UN-Mandat nicht unbedingt notwendig als Grundvoraussetzung für internationale Interventionen ist. Und vor kurzem hat der ehemalige Staatssekretär Ischinger in der Süddeutschen Zeitung in einem Beitrag 4 Kriterien genannt, nach denen militärisches Eingreifen Deutschlands gerechtfertigt sein könnte, unter der Chiffre Responsibility to Protect. Das 4. Kriterium ist, dass der Einsatz aus deutschen und europäischen Interessen heraus begründet werden muss, also auch aus deutschen und europäischen wirtschaftlichen Interessen heraus begründet sein muss, bevor man aus seiner Sicht rationalerweise überhaupt humanitär in Gänsefüßchen eingreift. Ich finde, man muss diesen Kontext sehen. Und auch in der öffentlichen Diskussion, dass jetzt mit solchen Diskussionen wie über Libyen oder vielleicht auch über Syrien, die ja zum Glück in unserem Land immer noch herrschende pazifistische Grundeinstellung, die mehrheitlich zur Ablehnung von Krieg in fast allen Umfragen führt. Das soll umgekehrt werden und wir sollen wieder darauf vorbereitet werden, dass man, ja, man muss sagen, in einer neuen, humanitär genannten Form von Imperialismus wieder Kriege führt.
Wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, kommen wir nämlich jetzt hier zur Schlussrunde. Ich denke mir, wir machen jetzt wieder die gleiche Reihenfolge und vielleicht nur, um ein Missverständnis auszuräumen. Ich glaube, es gibt einen ganz großen Konsens, dass alle dafür sind, nicht militärische Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe vorhin das Beispiel Südafrika genannt. Wenn damals die wenn das nicht ständig unterlaufen worden wäre, gerade aus Deutschland, wäre das eben eine Möglichkeit gewesen, dort tatsächlich einen Systemwechsel schon ein Jahrzehnt eher bestimmt hinzukriegen. Und wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten es durch Satellitenüberwachung, durch Kommunikationsmöglichkeiten gibt, mittlerweile sowas durchzusetzen, dann wäre das natürlich genau die nicht-militärische Variante einzugreifen. Ich sage jetzt mal was ganz Verrücktes, weil du das auch als Frage gestellt hast, in der Friedensbewegung ist das durchaus, sagen wir, können ja ganz viel vom CIA lernen. Der hat das in x Fällen geschafft, nicht militärisch Systeme zu wechseln. Da hat man all das Wissen dieser Welt, wie man sowas machen kann. Wenn die das für richtig halten, haben die das schon häufig gemacht. Und wenn man dann überlegt, wenn man so einen Systemwechsel mit anderen Mitteln hinkriegen will und dafür die gleichen materiellen Mittel einsetzt, wie man sie für Militärzwecke einsetzt. Und wenn man dann sagen würde, das, was wir heute für Militärforschung ausgeben, das setzen wir für Friedensforschung aus, wie man so etwas erreichen kann, wie man zivile Strukturen unterstützen kann mit Kommunikationsmitteln, wie man die auch materiell ausstatten kann, dass sie tatsächlich eine Demokratisierung in einem Land vorantreiben können. Wie kann das vielleicht auch möglich sein, dass das Nichtregierungsorganisationen von hier aus machen und dass nicht Staaten dort eingreifen? Das heißt, die Ideen, wie man es machen könnte, die gibt es reichlich. Ich glaube nur, die Machtverhältnisse sind nicht so, dass es irgendeine NATO-Macht gibt, die ein Interesse daran hat, dass etwas nicht militärisch durchgesetzt wird. Und wenn, dann machen sie es auch, wenn sie das Interesse haben, das nicht militärisch zu machen. Dafür gibt es genügend Beispiele. Und um das nochmal wirklich klarzustellen, es ist zumindest in der Friedensbewegung überhaupt keine Frage, dass wir es in den Fällen, die du auch beschrieben hast, absolut richtig ist, zu sagen, dass dort sollen Sanktionen tatsächlich zur Durchsetzung und Schutz von Menschenrechten möglich sein. Aber das, was Sevim gesagt hat, ist, glaube ich, das Wichtigste. Das wirkt schon dadurch, dass man die Unterstützung dieser Regime entzieht. Das ist die wirksamste Form, um tatsächlich etwas in dieser Welt zu verändern, dass man sozusagen die schrecklichsten Regime dieser Welt nicht weiter unterstützt. Und ich glaube, dass es da einen ganz großen Konsens gibt. Aber ich, wenn du das in einer Minute machst, dann ja.
Ja, ich meine, langfristige Perspektive kann natürlich hier nicht gesucht werden in solch einer Kriegssituation. Langfristige Perspektive wäre, wenn man sagt, es geht um Werte, um Demokratie, Freiheit, Humanität. Das wäre eine langfristige Perspektive. Da müsste man gucken, welche Modelle gibt es. Und das wäre in der Region Israel. Israel hat eine freiheitlich humane Gesellschaft. Vielleicht würde man sagen, die Länder des Nahen Ostens sollten sich an Israel ein Vorbild nehmen und sagen, man muss eben sehen, da ist ein gelungenes Beispiel, das kann man nachahmen und davon können die Länder lernen und das würde langfristig eine Lösung herbeiführen.
Das ist ein sehr gelungener Versuch, nochmal ein ganz neues Fass aufzumachen. Aber ich denke, wir gehen jetzt nochmal auf die Beiträge ein, die jetzt in der Runde gewesen sind. Ich hatte gesagt, dass wir um 9 Uhr hier Schluss machen und dass ihr auch euer Zeitbudget in dem Rahmen halt.
Gut, achso, machen wir es in der Reihenfolge. Ja, Martin, du hast ein schönes Wort zum Sonntag gesprochen und dem wird doch niemand widersprechen. Ich auch nicht, natürlich. Ja. Ist das völlig richtig, dass man den Diktatoren international die Unterstützung entziehen muss, dass man Demokratie fördern muss, also demokratische Bewegungen, sich mit ihnen solidarisieren muss, sie unterstützen muss, erreichen muss, dass sie auch gegebenenfalls Widerstand leisten können. Das sind ganz zentrale Elemente und natürlich müssen wir reden über Wirtschaftsbeziehungen in dem Zusammenhang, müssen wir Wirtschaftspolitik kontrollieren, müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das ist alles völlig klar. Ich glaube, das ist hier auch völlig unstrittig. Wir haben ja eine Diskussion geführt über einen bestimmten Fall Libyen. Und ich sage, man kann gerne über Saudi-Arabien diskutieren. Klar, das ist ja hier dann zum Teil auch gemacht worden als Beispiel. Und weg vom Öl, sage ich, ist eine sehr konkrete Maßnahme, um sich auch unabhängig zu machen von einem solchen Regime. Man muss es international kritisieren, man muss ein solches Land auch international auf die Anklagebank setzen, bin ich voll dabei. Aber es ist mir dann gesagt worden, ich soll ja vorsichtig sein, hat da jemand gesagt im Publikum, solche Leute dann einfach Verbrecher zu nennen. Und da möchte ich schon mal sagen, ich finde das zentral, dass wir diese Kategorie auch gebrauchen, Leute, die in solchen Diktaturen Verbrechen begehen, dass wir die auch als Verbrecher bezeichnen. Das möchte ich mir sozusagen, ich bin kein Diplomat, ich bin Abgeordneter, der das sagen kann und ich sage sogar, ich habe die Pflicht, das zu sagen, wenn ich solche Verbrecher sehe, das deutlich zu machen.
Millionen Menschen in Deutschland, ja, obwohl die Demokratie einsperren.
So,
Und nächstes Jahr wieder
wechseln. Ja, komm, jetzt, nee, komm, jetzt lass mal einfach aus.
Nein, ich glaube, das ist ja die Frage, wie kann man Diktaturen ächten, wie kann man vorankommen an solchen Punkten, und dann denke ich, müssen wir das Völkerrecht weiterentwickeln, deswegen hebe ich da nochmal so drauf ab, dass ich es einen großen Fortschritt finde, dass es sowas gibt wie den Internationalen Strafgerichtshof, dass nicht nur einzelne Leute, einzelne Politiker, wo man dann sagen kann, sagen, das sind aber Verbrecher, oder wir alle dann sagen, bah, da wird wieder was gemacht, sondern dass wir international Institutionen schaffen, die die Herrschaft des Rechts durchsetzen, die in solchen Kriterien auch wirklich Urteile sprechen können. Natürlich ist das ein ganz mühsamer Prozess, das ist eine Schnecke, man kommt nur langsam voran. Und es wird zu Anfang eine ganz große Zahl von Leuten gehen, die durch die Lappen gehen. Trotzdem halte ich das für einen entscheidenden historischen Fortschritt. Deswegen halte ich es auch für einen großen Fortschritt, wenn die Vereinten Nationen sagen, wir machen uns diese Aufgabe ausdrücklich zu eigen. Darüber zu urteilen, zu gucken, gibt es Schutz für Bevölkerung? Das ist die Aufgabe von Leuten, die Politiker, die Macht haben. Es muss ein Risiko sein, das nicht zu tun. Es muss eine internationale Verfolgung geben. Deswegen glaube ich, dass das ein Prozess ist, und da gibt es hier ganz offensichtlich Meinungsunterschiede auf dem Podium, aber ich möchte das nochmal sehr deutlich machen, dass die Weiterentwicklung des internationalen Rechts und einer solchen Institution wie des Internationalen Strafgerichtshofs und dann eines Instrumentariums, und zwar ganz zentral unterhalb der Schwelle von Militärinterventionen, zu sagen, wie kann man den Leuten ihr Vermögen wegnehmen? Wie kann man die Konten kontrollieren? Wie kann man aber auch Warenströme bestimmte unterbinden, zum Beispiel bei Waffenhandel? Das ist ganz entscheidend, ganz zentral. Natürlich brauchen wir auch Gesetze gegen Waffenexporte. Völlig d'accord, ich bin seit 20 Jahren in solchen Netzwerken aktiv. Das ist doch völlig klar. Das sind die entscheidenden Punkte, die wir international brauchen. Und ich sage nur, jeden Schritt der Vereinten Nationen in diese Richtung, dafür sollten wir Sympathie haben, das sollten wir begrüßen. Und die Fehler, die dabei passieren und auch der Missbrauch, der dabei passiert, der kann kein Argument sein, zu sagen, das sollte man doch lieber nicht machen, das ist missbrauchsanfällig, dann lieber nicht in diese Richtung gehen. Das sind so Argumente, die sind hier angeklungen, und das halte ich für eine strategische Fehlentscheidung. Und gerade auch für die Friedensbewegung und für die Menschenrechtsbewegung muss man hier eine strategische Entscheidung treffen. Und ich glaube, man muss sagen, auch wenn das missbrauchsanfällig ist, auch wenn Großmächte das missbrauchen können, auch wenn das manchmal in die falsche Richtung geht, auch wenn das unvollkommen ist, das ist trotzdem die Grundrichtung, in die wir das Völkerrecht weiterentwickeln müssen. Das ist die Grundrichtung, in die sich die internationale Völkergemeinschaft weiterentwickeln muss. Wir brauchen sozusagen als Alternative zu den Vereinten Nationen bessere Vereinte Nationen, die aber auch größere Durchgriffsrechte auf die Nationalstaaten haben. Es ist ganz zu Anfang gesagt worden, ja, ein Grundprinzip der UNO ist doch die nationale Souveränität. Und ich glaube, dass der historische Prozess sein muss, die nationale Souveränität in solchen Fragen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bestimmte diktatorische Maßnahmen zu relativieren und die internationale Gemeinschaft in diese Richtung weiterzuentwickeln. Das ist die Grundfrage, die hinter dem steht, was wir dann an Einzelfällen diskutieren. Und das ist mir wichtig, das nochmal rauszuarbeiten. Ich glaube schon, dass hier sehr unterschiedliche Meinungen vertreten worden sind. Ich werbe genau für diese Perspektive, dass wir eine internationale Gemeinschaft des Rechts entwickeln können. Und ich lasse mich nicht entmutigen von den konkreten Beispielen, dass man sagt, ihr seid aber noch nicht sehr weit, es wird missbraucht. Das ziehen Leute manchmal in die falsche Richtung. Das ist für mich kein Argument, um diese Grundrichtung zu entkräften.
Ja. Also ich muss sagen, da habe ich einen ganz anderen Standpunkt,
glaube ich,
zu UN und so weiter. Du sagst, Friedhof, ist es natürlich richtig, dass du sagst, man solle das, was die UNO ist, mit all ihren Strukturen und so weiter, so unterstützen, wie sie da ist, weil sie ist immer noch besser als zum Beispiel NATO, würde ich mal sagen. Ja? So. Ich hoffe, da sind wir uns zumindest einig, ne, dass es besser ist als die NATO. Aber man muss natürlich auch Realist sein und realistische Politik machen und eben nicht idealistisch und illusorisch. Und zu diesem Realismus, der notwendig ist, gehört auch die Militarisierung der UNO auch zu sehen, die es in den letzten 10 bis 20 Jahren gegeben hat. Die UNO hat sich dermaßen militarisiert, dass sie in den letzten 15 Jahren so viel Geld für Militäreinsätze bezahlt hat, wie sie in ihrer ganzen Geschichte nicht bezahlt hat. Und ich sage, es wäre doch besser, wenn man die zivilen, die sozialen, die wirtschaftlichen Strukturen, die die Vereinten Nationen ja zuhauf haben, es ist ja nicht so, dass sie eben nur das Koordinationsbüro für die Militäreinsätze haben. Sie haben viel, viel mehr als das. Ja? Sie machen Wirtschaftspolitik, machen Soziales, sie machen Gesundheit, machen so viele Strukturen an Zivilität hat die UNO. Warum, wenn es darum geht, Menschen vor Verbrechen zu schützen oder Verbrechen sozusagen vorzubeugen, warum machen wir nicht so etwas, wenn jeden Tag 70.000 Menschen sterben an Hunger, wenn so die, also wenn über Nahrung dann auf Nahrung spekuliert wird, wenn Nahrungsmittelspekulationen stattfinden und auf der anderen Seite Zehntausende Menschen jeden Tag sterben müssen, warum unterstützt die UNO nicht so etwas und macht dort eine Initiative? Ich bin für diese Stärkung der UNO und nicht in einem sicherheitspolitischen Management-Denken zu verfallen, ne? Und nur noch zu denken, so okay, überall, wo was passiert, erstmal schön die Soldaten entsenden. Ja, Soldaten. Wir müssen raus aus diesem sicherheitspolitischen Denken, dass man denkt, Sicherheit ist nur durch Militär zu gewährleisten. Nein, die Konflikte, die weltweit im Moment herrschen, die meisten Konflikte, überdurchschnittlich viele Konflikte, haben soziale Ursachen. Haben soziale Ursachen, haben natürliche Ursachen, Ressourcenverknappung und so weiter. Und diese Konflikte kann man anders lösen und die sollte man auch anders lösen, wenn man eben langfristig diese Konflikte überhaupt lösen möchte. Aber daran habe ich ja meine Zweifel, dass man langfristig an der Lösung dieser Konflikte interessiert ist, weil es eben Interessen gibt, auch in Deutschland. Wenn ich sehe, dass der Geschäftsführer von EADS auf den Werbeseiten des Eurofighters jetzt mit den Bombardierungsvideos des Libyenkriegs jetzt richtig versucht anzukurbeln, ja, das Rüstungsgeschäft, dann sehe ich, da sind doch Interessen verbunden, dass es Kriege gibt, dass Kriege auch immer noch stattfinden und auch stattfinden werden können. Und man muss auch sehen, dass die UNO nicht nur eine Militarisierung mit sich gebracht hat in den letzten Jahren, besonders nach dem Wegfall des Kalten Krieges, sondern dass die UNO einfach auch nicht das ist, was es eigentlich sein sollte, nämlich Hüterin des Völkerrechts und die Stimme auch von schwachen Staaten, sondern es ist mittlerweile zur Mandatierungsmaschine, zum militärischen Dienstleister von Großmächten geworden. Ja, es wurde gesprochen von Kapitel 7 und Kapitel 6, dass die Friedensbewegung kein Problem mit Kapitel 6 mandatierten Einsätzen der UN-Charta hätte. Ich habe da meine Probleme mit Kapitel 6 schon alleine. In der Geschichte der UNO hat man gesehen, dass bis in die 90er Jahre es ein ungeschriebenes Gesetz es gegeben hat bei den Vereinten Nationen, dass bei den Kapitel 6 mandatierten Einsätze Groß- und Mittelmächte oder auch Länder, die nachweislich Interessen haben, ne, in den Ländern, wo der Einsatz stattfinden soll, Interessen verbunden sind, dass die rausgehalten werden, dass da neutrale Staaten an diesen Einsätzen beteiligt werden sollen. Neutrale. Und das ist bis in die 90er Jahre ein ungeschriebenes Gesetz gewesen. Und dieses Gesetz gibt es einfach nicht mehr bei der UNO. Es gibt es einfach nicht mehr. Da ist der ehemalige Kolonialstaat Frankreich und bombardiert den Präsidentenpalast mit seinen französischen Truppen der Einheit Licorne, mit der UN-Mission in der Elfenbeinküste bombardieren sie und beschießen den Präsidentenpalast. Und das ist ein ehemaliger Kolonialstaat, der ein Mandat der UNO sich erkämpft und errungen hat, sozusagen, natürlich mit Unterstützung, aber es hat letztendlich eine Carte Blanche bekommen von dieser UNO. Und deshalb glaube ich, muss man realistisch sein, solange es natürlich auch eine Interessenspolitik gibt und solange die UNO eben nicht das ist, was es sein soll, vor allen Dingen der Sicherheitsrat in so seiner Verfasstheit, nämlich eben nicht Hüterin des Völkerrechts und auch die Stimme von schwachen Staaten innerhalb zum Beispiel der Generalversammlung, muss man realistisch sein und auch Kritik anwenden an der UNO. Ich bin froh beim Thema Libyen, ich bin froh, dass nicht SPD und Grüne an der Bundesregierung sind, weil wir sonst wieder aktiv an einem Krieg uns beteiligt hätten, an diesem Libyenkrieg. Es mag zwar nett sein, dass du eine andere Position hast, ich wünschte mir, du würdest das deiner Bundestagsfraktion erzählen, weil da sind die Stimmen ganz anders. Ich muss wirklich sagen, ich bin froh. Es ist grotesk, dass ein FDP-Außenminister sich rechtfertigen muss dafür im Bundestag, so ist es passiert, rechtfertigen musste im Bundestag dafür, dass es eben nicht militärisch eingreift sozusagen an dieser, an diesem Einsatz. In, wir haben gesagt, ich habe gesagt, es ist Zeit, wir wollen keine Unterstützung von autoritären Regimen. Unsere Konzepte sind eben Diplomatie und nicht kriegerische Mittel. Und ich möchte wirklich, das ist vielleicht Ihr Standpunkt. Ich finde zum Beispiel, die Linksfraktion hat mehrere Anträge eingebracht zum Thema Libyen und auch zu den autoritären Regimen in der Welt. Ich bin gespannt, wir haben jetzt nochmal, nach Ablehnung all unserer Anträge von anderen Fraktionen, haben wir jetzt nochmal zahlreiche Anträge, einzelne Anträge, zahlreiche zu den Exportverboten von Waffen in bestimmte Länder wie Saudi-Arabien, wie Syrien, wie Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter. Und wir werden namentliche Abstimmungen machen, wonach zu lesen sein wird, wer welcher Abgeordnete und welcher Abgeordneter wie abgestimmt hat, ob er oder sie für Waffenexporte nach Syrien ist oder nach Jemen ist oder nicht. Und da bin ich gespannt und ich hoffe, dass viele, auch von der SPD und von den Grünen, viele diesen Anträgen zustimmen werden, damit man endlich diese Unterstützung von diesen Diktatoren auch einstellen kann und deshalb auch vielleicht eine Umkehr eben weg von Kriegseinsätzen. Und als letzten Punkt, weil es angesprochen wurde mit den Sanktionsregimen, wie man sich da verhält. Auch da haben wir ein Problem, wenn man sich die Sanktionspolitik der Europäischen Union, die eben nicht gleich ist wie die von UNO, die machen ja alle ihre eigene Sanktionspolitik jetzt mittlerweile, da muss man auch aufpassen, wer entscheidet. Ich als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, bekomme nicht zu Gesicht die Dokumente, wer wie sanktioniert wird. Von wem sozusagen. Das sind alles geheim. Alles geheim. Und, nein, das ist nicht Quatsch, Friedhof. Wir haben das in einer der letzten Auswärtigen Ausschusssitzungen gehabt, wo wir auch nochmal nachgefragt haben nach dem Dokument. Und wir haben es nicht bekommen, weil es eben Verschlussakte sind und die Mitglieder des Deutschen Bundestages das nicht kriegen. Ich finde es schon interessant, wenn man Sanktionspolitiken macht, dann sollte man eins nicht vergessen, dass das immer auch eine Spirale bedeutet. Eine Sanktionsspirale, wohin das bringt. Wenn man zum Beispiel bei Ausländerinnen und Ausländern für Menschen ist, die man in weniger Rechte gibt, eine Duldung gibt und so weiter. Nein, das ist das Gleiche. Dann hat man auch nämlich eine Spirale, dann muss man auch irgendwann abschieben können. Ne? Dann ist man für eine Abschiebepolitik. Auch das lehne ich ab. Diese Sanktionsspiralen führen eben nicht zur Lösung von Problemen, weil sie mit eigentlich auch ein Problem sind in den Instrumenten. Es ist eine Instrumentalisierung, wer entscheidet worüber, wer sanktioniert werden darf, wer einreisen darf in die Europäische Union und wer nicht und aus welchen Gründen. Wir haben überhaupt keinen Überblick darüber und deshalb finde ich das höchst problematisch.
Ja, erlaubt mir ein Resümee der Veranstaltung mit dem Thema, was wir heute ja behandelt haben. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die UN-Resolution 1973 falsch war. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie sozusagen in der Praxis, wie wir sie jetzt beurteilen, zeigt, dass sie falsch war, dass die NATO jetzt Kriegspartei ist, dass sie sich aktiv auf die Seite der Aufständischen geschlagen hat. Ich mag nicht die Unterscheidung hier treffen zwischen einem guten und einem schlechten Libyer, zwischen der dann sozusagen durch NATO-Bombardements umkommt. Ich glaube, was wir da brauchen, ist dringend ein Waffenstillstand unter Einbeziehung der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga. Die NATO kann sozusagen nicht diesen Waffenstillstand diktieren und die NATO kann sozusagen auch nicht, nachdem sie dort gebombt hat, als Oberschiedsrichter auftreten. Deshalb müssen alle zivilen Konfliktmechanismen, die es dort gibt, ganz schnell sozusagen implementiert werden. Und das geht nur dann, wenn es erstmal einen Waffenstillstand gibt auf beiden Seiten. Und das muss jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden. Vielleicht zum Abschluss nochmal auch als Ausblick. Wir haben es nach 1990, nach dem Zusammenbruch der beiden Blöcke, schlichtweg versäumt gehabt, eine neue Sicherheitsarchitektur in der Welt aufzubauen. Nachdem der Warschauer Pakt zusammengebrochen war, hätte im Grunde genommen die NATO sich am liebsten auch auflösen sollen, aus meiner Sicht. Und dann hätte es unter dem Primat der Vereinten Nationen durchaus auch das Gewaltmonopol komplett sozusagen auch mit der vollziehenden Gewalt auch bei den Vereinten Nationen sein müssen. Prinzip der NATO war auch immer, das haben wir im Jugoslawienkrieg 1999 gesehen, wo kein UN-Mandat da war, wo alle Völkerrechtler, auch die Konservativen, sagen, das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gewesen. Und Madeleine Albright damals als Außenministerin diesen Satz geprägt hat, multilateral, wenn wir können, und unilateral, wenn wir müssen. Wenn das sozusagen die Politik ist, die jetzt Frankreich und England sozusagen den Vereinten Nationen auch aufgedrückt haben, wenn ihr sozusagen diesen Beschluss nicht fasst, wir werden dann ohne euch dann zuschlagen und die Vereinten Nationen erpresst haben, zeigt im Grunde genommen, dass wir auch eine Weiterentwicklung einer Friedensarchitektur, einer Sicherheitsarchitektur brauchen. Und worüber inzwischen überhaupt nicht mehr geredet wird, ist das, was mich, finde ich, auch sehr nachdenklich macht. Ich bin so aufgewachsen in den 80er und 90er Jahren, wo alle paar Monate mal so Abrüstungsverhandlungen stattfanden. Nicht? Ob das unter Reagan und Gorbatschow damals war oder auch in den 90ern noch weitergehend, wo im Grunde genommen zumindest auf der weltpolitischen Bühne Abrüstung in den 80er und 90er Jahren ein ganz, ganz großes Thema war. Inwieweit sie erfolgreich waren, vermag ich nicht zu sagen, aber heutzutage reden wir über modernisierte Atombomben, über neue Waffentechnologien, und das macht mir doch große Sorge, wenn ich dann sehe, dass im Grunde genommen Krieg dann eher führbar ist mit sogenannten sauberen Waffen. Und am Ende möchte ich für mich auch als Sozialdemokrat Willy Brandt zitieren, der gesagt hat, Frieden ist zwar nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts, und Recht hat er gehabt, und das gilt auch für uns in der SPD so.
Du hast heute natürlich Glück gehabt, dass wir nicht über Landespolitik diskutiert haben.
Können wir gerne anschließen,
ich habe noch Zeit. Ich sag mal, dann machen wir doch mal eine Veranstaltung dazu, was die Landesregierung beispielsweise an Initiativen jetzt...
Jetzt fange ich an, um Sie antworten.
Nein, ich sage, machen wir eine. Ich gebe dir ja nur eine Hausaufgabe mit, sozusagen, was macht die Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion als guten Vorschlag, dass man Flüchtlinge aus Libyen hier aufnimmt. Das wäre so eine gute Initiative, da würde ich gern mal was zu hören, und ich denke mir...